Gier, Hass, Niedertracht und eine Unmenge an Geld. Herzlich willkommen zu unserer Butterbinge-Folge zu Succession.
Butterbinge, der Serienpodcast.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, nur auf Podcast-Plattformen hier von Butterbinge. Ich begrüße euch herzlich da draußen an den Empfangsgeräten und ich begrüße hier drin in unserem kleinen, muckeligen Podcast-Studio direkt drei Leute, ja, bei denen ich sehr dankbar bin, dass sie mit mir jetzt über dieses Thema reden werden, denn es ist ein doch etwas größeres Thema und ich hoffe, wir haben hier viele, viele verschiedene schöne Meinungen. Ich begrüße Leo unter anderem.
Hallo.
Hallo, dann begrüße ich Matthias.
Schönen guten Tag.
Und Andreas Linksch hat sich uns angeschlossen.
Hallo ihr Lieben.
Ja, und wir wollen über, jetzt endlich mal, über die Serie Succession reden. Die entweder langweiligste Scheiße, die ich je gesehen habe, Zitat Internet, oder eben die beste Serie aller Zeiten, Zitat Internet. Ja. Irgendwo dazwischen pendeln wir uns ein oder gibt es hier schon jemand, der direkt sagen möchte, ich bin voll auf der einen Seite?
Ich bin ein bisschen auf beiden Seiten.
Oh, okay.
Aber es ist Zeit im Wandel. Also ich hatte einen sehr schwierigen Start mit dieser Serie, aber...
Ja, über, ich auch. Ja, vielleicht können wir das mal einmal klären. Über welchen Zeitraum habt ihr die Serie jetzt gesehen? Weil ich muss sagen, ich habe mir sehr viel dieser Serie innerhalb kürzester Zeit reingeknüppelt, weil ich halt auch dachte, dass wir diesen Podcast hier schon deutlich früher aufzeichnen. Was wir dann aber halt nicht gemacht haben. Und hab dann halt, wie gesagt, so Staffel, ich glaube, 2 bis 4 in relativ kurzer Zeit durchgerascht. Und die erste aber halt schon vor deutlich längerer Zeit irgendwie so ganz entspannt mal geguckt. Wie war es bei euch? Matthias, wo du es gesagt hast?
Ich habe vor, ich weiß gar nicht, nicht zu langer Zeit, habe ich mal mit der ersten Staffel angefangen. Und nach 3 Folgen abgebrochen, weil ich dachte so, ja, so richtig, also, ja, keine Ahnung, wo das so hin will und ganz schön anstrengend und so weiter. Und dann Pause gemacht und dann lustigerweise hatte ich mir dann Wow nochmal geholt für The Last of Us. Er hatte das Abo abgeschlossen und nicht rechtzeitig gekündigt und dann hatte ich noch einen Monat, dann so, ja, okay, guckst du nochmal, was da noch so läuft? Ah ja, Succession, ja, vielleicht guckst du nochmal rein. Und dann habe ich nochmal angefangen und dann habe ich auch Staffel 1, 2, 3, glaube ich, innerhalb von ein paar Wochen direkt hintereinander weggezogen. Hatte dann nochmal eine kleine Pause vor Staffel 4, die ich dann jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit dann noch nachgeholt habe und damit beendet habe. Weil das ging dann doch recht schnell. Als sie mich dann einmal gepackt hatte, hatte mich die Serie gepackt.
Das muss ich auch sagen. Als ich einmal richtig drin war, ging es dann auch wirklich echt. Da war ich auch so, dass ich halt jeden Abend da saß und dachte, oh, ich will eigentlich wieder wissen, was die Royce irgendwie gerade machen. So, ja. Leo, bei dir?
Bei mir war es so, ich bin in der zweiten Staffel quasi dazu gedrängt worden, mir das reinzuziehen und hatte auch meine Probleme mit der ersten Staffel. Bin dann für einen Freund quasi am Ball geblieben, weil er gemeint hat, bitte, bitte bleib am Ball und so und schau es dir an, zweite Staffel komplett geil. Und ja, die zweite Staffel hatte mich dann auch wirklich bekommen. Also da war ich dann auch gecatcht. Erste Staffel musste ich mich echt durchquälen, muss ich sagen.
Ah, ja. Immer diese Freunde, ein Glück.
Ja, 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 voll, voll. Also es war echt, da musste ich zum Glück gezwungen werden.
Andreas?
Ja, also durchquälen würde ich es nicht nennen, aber ich habe so nach jeder Staffel auf jeden Fall auch so eine Woche Zeit verstreichen lassen, weil die Serie noch auch sehr mit Cliffhangern arbeitet und ich das auch so ein bisschen wirken lassen wollte. Aber es hatte mich eigentlich recht früh auch schon in der ersten Staffel überzeugt, weil direkt so viele nervige, anstrengende Charaktere auf einen Haufen geworfen wurden, dass ich schon dachte, na, ich will erst mal sehen, wo das Ganze hinführt. Deswegen ging das eigentlich recht fix.
Ja, da sprichst du ja schon ein paar entscheidende Punkte an. Ich finde halt auch, dass man vielleicht, also man kann bei der Serie meiner Ansicht nach eine Sogwirkung verspüren, aber gleichzeitig muss man auch, glaube ich, mal sagen, es ist vielleicht auch nicht mehr ganz so gut, so viel auf einmal reinzuziehen, denn das ist ja schon wirklich niederträchtig, was da teilweise geschildert wird. Und irgendwie, weiß nicht, ich hatte so manchmal das Gefühl, ich vergifte innerlich, wenn ich jetzt zu viel davon gucke, so, ja, oder nehme dann irgendwie vielleicht auch noch so eine Art Duktus dann irgendwie von den Figuren an oder übernehme dann irgendwie deren Art und Weise, wie sie miteinander umgehen. Und das will man ja keinem zumuten. Also es darf es ja eigentlich keinem zumuten, weil dann hast du längste Zeit irgendwie die Bekanntschaft gehabt mit demjenigen oder mit derjenigen. Deswegen, ich fand auch, dass es gab immer so eine gewisse Grenze an Aufnahme von dieser Serie, weil sie halt eben meiner Ansicht nach schon eben sehr auch krass ist eigentlich in dem, was sie macht. Allerdings macht sie dann doch irgendwie etwas, wo wir halt auch verständlicherweise sagen können, ja, das kann man auch als langweilig empfinden, denn es geht eigentlich fast in jeder Folge darum, dass von Szene zu Szene Leute in irgendeinem Raum sitzen und miteinander reden. Ja, also da passiert ja nicht großartig irgendeine Action oder sonst irgendwas.
Ja, es hat schon viele Kammerspiel-Vibes auch, auch wenn die Sets dann ja doch teilweise around the world sind, aber es hat schon sehr dieses Familienbusiness-Ding und da muss man natürlich mit klarkommen. Ich habe auch im zunehmenden Verlauf der Staffeln immer mehr so diesen wirtschaftlichen Faden verloren. Also irgendwann habe ich nicht mehr so richtig gecheckt, wer kann jetzt wen aufkaufen. Okay, jetzt haben die Kinder, die sind doch eigentlich schon raus. Wieso können die jetzt sich nochmal versammeln und doch nochmal alles ändern mit einem Votum? Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch in den Hintergrund gedrückt wurde. Aber es hat mich nicht davon abgehalten, diese Serie doch sehr schnell auch lieben zu lernen.
Ja, vielleicht einmal für all diejenigen, die die Serie noch nicht gesehen haben. Die Warnung, wir werden spoilern.
Ja.
Die Serie ist jetzt vorbei. Wir haben 4 Staffeln gesehen, wir wollen natürlich über Einzelheiten reden. So viel sei gesagt, es geht hier um ein großes, großes Medienkonglomerat, die sogenannte Waystar Royco Firma, angeführt von einem Mann namens Logan Roy, ein richtiger Patriarch, wie er im Buche steht. Und naja, auch kein angenehmer Mensch. Und es geht um seine insgesamt 4 Kinder, deren Cousin Greg. Und ja, wie der Titel schon sagt, über eben die Nachfolge, über das Erbe. Wer wird diese Firma irgendwann mal übernehmen? Wie wird sie weitergeführt? Und welche Gefahren bestehen von außen, um diese Firma vor irgendwelchen Investoren zu schützen oder vielleicht sogar an irgendwelche Investoren zu verkaufen? Es klingt alles nicht so sehr nach dem aufregendsten Fernsehprogramm, was man sich vorstellen kann. Aber tatsächlich hat es die Serie geschafft, uns zumindest über 4 Staffeln lang zu fesseln und eben interessiert zu bleiben, wie es eben mit dieser Firma Waystar irgendwie weitergeht, beziehungsweise was mit dieser Waystar-Firma passiert und was in dieser Familie abgeht, die halt wirklich eigentlich mit dysfunktional noch nett umschrieben ist.
Ja, das ist wirklich.
Genau. Und ab jetzt, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, ich glaube von uns einhellig, gibt es eine vorsichtige Warnung. Ja, es wird nur gelabert. Ja, es ist fast nur Kammerspiel, aber trotzdem hat es irgendwo seinen bestimmten Reiz. Aber diesen Reiz, entweder ihr vertraut uns jetzt auf der Stelle und guckt euch mal da rein und sagt irgendwie nach 5 Folgen, das ist was für mich oder es ist halt eben nichts für mich. Oder halt, ihr hört jetzt zu, wie wir halt wirklich über viele Details, sage ich mal, sprechen, die man vielleicht nicht unbedingt wissen sollte, wenn man so blank wie möglich da rangehen möchte.
Also es gibt ja auf jeden Fall ein paar Twists, die man erleben sollte, wenn man Bock auf diese Serie hat.
Allein in Staffel 4 gibt es halt eine Folge, die auch zu so einem Zeitpunkt kommt, wo ich war in Sicherheit. Also ich dachte, ich bin...
Das war der perfekte Zeitpunkt für diese Folge.
Ich dachte wirklich, ich bin in Sicherheit so, jetzt ist erstmal alles irgendwie, ja, jetzt checken sie, wer was wieder macht und wo sie wieder ihren meisten Schnitt bei machen können. Und bam, plötzlich ist alles auf den Kopf gestellt und ich dachte nur so... Oh. Das machen sie jetzt. Krass.
Bevor wir da zu tief einsteigen, würde ich aber nur ganz kurz, falls noch jemand dran ist, der es noch nicht gesehen hat, was mir geholfen hat, ist wirklich zu verstehen, dass man diesen ganzen Wirtschaftskram überhaupt nicht verstehen muss, um der Serie zu folgen. Es ist so ein bisschen wie bei Dr. House, was man geguckt hat. Man muss den ganzen medizinischen Kontext auch nicht verstehen und was das jetzt biologisch ist und welche Krankheit da dran ist. Genauso wenig muss man da jetzt gerade verstehen, welcher Merger, welche Gesetzestexte A, Absatz B in der Geschäftsordnung. Ach, das war das Board. Das muss man nicht alles zu 100% verstehen, um die Serie genießen zu können.
Ja, es hilft aber schon, das habe ich gemerkt, wenn du selber auch eine riesige Firma mit 2 Millionen
hast. Also wenn du in einer Führungsposition bist,
wie wir ja alle.
Das hilft schon. Ich dachte so oft, ja, ey, Leo ist für mich auch manchmal so ein Roman.
Ja gut, das wissen wir alle.
Okay, aber dann jetzt einmal die Frage. Habt ihr das komplett auf Englisch durchgeballert?
Ja.
Nee, ich hab's auf Deutsch geschaut.
Danke, ich hab's nämlich auch immer wieder geswitcht, weil ich finde halt schon, das was Andreas gesagt hat, bei manchen Sachen... ist es hilfreich, also ist schon hilfreich, das zu checken, um welches Board, um welche Regelung, um welche Nachlassverfahren oder irgendwelche, wie soll man sagen, Betriebsratsquatsch, Gewerkschaft, nee, wie heißt es? Regelung es da geht und sonst irgendwas. Manchmal, wie gesagt, bin ich immer wieder zurückgegangen auf Deutsch, weil ich dann doch schon gewisse Hintergründe einfach doch mal etwas besser checken wollte. Ich finde aber, und vielleicht ist es schon mal so ein erster Punkt, wo wir einsteigen können, ich finde, diese Serie geht teilweise so selbstverständlich mit gewissen Informationen um, dass ich immer gedacht habe ich jetzt was verpasst? Ja, also plötzlich ist da zum Beispiel Alexander, Alexander Skarsgård.
Ja.
Und er kommt so selbstverständlich ins Rennen wie dieser, wie soll man sagen, republikanische Präsidentschaftsanwärter. Mhm. Ja, der wird einmal so in einem Nebensatz erwähnt und plötzlich in der nächsten Folge ist er da. Ja, und alle tun und alle wissen, wer er ist und alle tun auch irgendwie so, als wäre es das Selbstverständliche, dass der jetzt da irgendwie da ist. Und das geht aber nicht nur mit irgendwelchen Figuren so, sondern es geht auch mit einer Menge Fakten so, dass die natürlich alle untereinander reden, als wüssten sie alle gegenseitig, was passiert ist, ist klar. Aber für den Zuschauer gibt's eigentlich nie so wirklich einen richtigen Exposition-Talk oder ja, irgendwie eine größere Erklärung, eine Texttafel oder sonst irgendwie eine Nachrichtensendung, die mal über so ein paar Hintergründe aufklärt. Das wird alles sehr als selbstverständlich.
Aber da meine ich jetzt genau dieser Punkt, dass es nicht wirklich um diese Dinge geht, was da wirklich gerade ist, weil der eigentliche Hauptmerk der Serie halt über die Beziehungen untereinander geht und dieses wessen Agenda hinten dran. Dafür musst du diese genauen Zustände, wer jetzt gerade nochmal wer und wo kam der nochmal her, das ist gar nicht so wichtig. Also das hat für mich so gezeigt, dass die Serie da gar nicht so krass den Wert drauf legt, dass du jetzt wirklich alles wissen musst, um zu verstehen, worum es in der Serie geht.
Ich habe nämlich auch das Gefühl, die Charaktere wissen es selber manchmal nicht. Und dann kommt es nämlich dann kommt es ja meistens auf diese Kleinigkeiten wieder an, diese menschlichen Sachen. Also ich habe gestern gerewatcht die zweite Staffel so ein bisschen. Und da geht es dann ja auch wieder um eine ganz andere Nachfolgerin. Und die wird dann anhand von so Nichtigkeiten, scheidet sie aus dem Rennen aus. So völlige Nichtigkeiten. Die ist wahrscheinlich qualifiziert und so weiter. Aber dann sagt sie irgendwie das Falsche bei einem Toast. Sie hat Logan einmal mit einer Notlüge quasi so ein bisschen bezirzt, sag ich mal. Also so ein bisschen halt nicht ganz die Wahrheit gesagt. Und wählt die falsche Partei. Und dann war sie raus. So, für Logan. So. Mhm. Und Da ist mir aufgefallen, es sind dann doch oft diese Kleinigkeiten und im Endeffekt ist dann meistens who fucks who.
So. Ja, aber ich finde halt eben, dass, weil du sagst, da wird nicht so der Augenmerk drauf gelegt. Ich fand aber schon, dass ein Augenmerk drauf gelegt wird, eben kein Augenmerk drauf zu legen. Ja. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Ja, also es war ja schon irgendwo so ein bewusstes Stilmittel, den Zuschauer irgendwie immer noch so ein bisschen im Unklaren zu lassen oder außen vor zu lassen, dass der Zuschauer oder die Zuschauerin mitarbeiten muss, irgendwie versuchen muss, am Ball zu bleiben, so wie alle versuchen, am Ball zu bleiben, ja, ohne irgendwie auch wirklich alle Informationen zu haben.
Das sind für mich aber auch immer die besten Serien. Also da, wo Zeit zwischen den Folgen vergeht und ich dann erstmal wieder reinkomme und so, wo ich merke, die Figuren leben, die Welt entsteht, ich bin nicht jede Sekunde dabei, sondern ich fand, ganz oft hattest du in der Serie Folgen, wo die spannenden Sachen nicht gezeigt werden. Ich meine, wie viele Hochzeiten gibt's in der Serie? Und wir sehen nicht eine einzige Trauung.
Stimmt,
es ist die eigentlich ist immer vorher, das ist das Treffen, das ist das Händeschütteln und dann gibt's die Aftershow-Party. Mhm. Man sieht die eigentliche Trauung, das, was man in normalen Serien ausschlachten würde oder so, ist da nicht, sondern es geht immer um die Hinter-den-Türen-Gespräche, das Drumherum, das, wer sieht wen, wer redet über was.
Dieses ganze persönliche Zeug, das kommt auch extrem bei Kendall, finde ich, man weiß es irgendwie, der hat eine Familie, der hat Kinder, der hat eine Ex-Frau und so weiter, ist aber eigentlich komplett egal. Man weiß auch nicht, wie der seine Freundinnen kennenlernt oder so, die sind auf einmal da und dann sind sie auch wieder weg.
Na gut, bei der einen weiß man es, ne? Also bei der Pierce-Dame.
Ja. Ja. Aber auch manche, wie gesagt, jetzt bei der einen Folge in der zweiten Staffel, da sagt er einfach irgendeinem Typ, schick sie mal heim. Also wirklich, der sagt einfach, schick sie heim und sag ihr, dass ich nicht kann oder dass ich gerade verhindert bin oder irgendwie sowas.
Ist das die, wo Logan irgendwie einen blöden Spruch gebracht hat?
Awesome gesagt.
Ja. Richtig.
Ich finde, das, was Matthias sagt, trifft es dann aber doch wieder ganz gut den Nagel auf den Kopf, weil es auch immer klar wird, das Business ist das Wichtigste.
Ja.
Also ja, da findet jetzt eine Hochzeit statt. Ne? Es gibt ja auch in der vierten Staffel, da ist ja der Logan so, dass er sagt, kommst du zur Hochzeit? Weiß noch nicht, von seinem ältesten Sohn. Und alles, was so zwischenmenschlich passiert, tritt doch immer sehr in den Hintergrund. Selbst bei Schiff und Tom ist es ja eigentlich, wird das dann irgendwann mal, als es dann eskaliert, wird es sehr präsent. Aber ich glaube, das ist ja schon das, was der Vater auch ausstrahlt, dass alles eigentlich egal ist, außer dem Business.
Komplett.
Ja. Und dieses Business ist halt auch so etwas, ne? Das lernt man auch erst im Laufe der Staffel kennen. Oder beziehungsweise im Laufe der Staffel lernt man einen gewissen Zweig kennen, die Kreuzfahrtschiene. Die hat halt irgendwie dann auch, sag ich mal, ein sehr großen Spiegelbildcharakter der heutigen Gesellschaft, würde ich jetzt mal sagen, denn da geht es halt vor allem um Sexual Harassment, also sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und halt auch die Vertuschung eben dieser Vorfälle über mehrere Jahre hinweg, was in der ersten Staffel irgendwie so aufkommt und dann denkt man irgendwann so, ja gut, es ist vorbei. Jetzt haben sie ja jemanden neuen installiert, der hat irgendwie dafür gesorgt, dass alles irgendwie im Schredder landet und plötzlich kommt es dann wieder hoch. Ja, in irgendwie, ich glaube, das war in der dritten Staffel, ne? Dass es nochmal richtig zum Thema wurde oder auch zum Strick.
Ende zweite Staffel, weil ich es jetzt nämlich gerade gesehen habe, soll nämlich Kendall da quasi.
Staffel Finale 2 ist
ja dann der Finale. Genau, da opfert er sich.
Er soll sich opfern und dann kommt dieses Ding so. Mein Vater.
Aber in der zweiten haben sie ja eigentlich, gibt es doch auch diese Szene auf dem Boot, wo sie dann überlegen, welcher Kopf soll rollen. Und dann ist doch, pointet doch sehr, sehr viel auch in Toms Richtung erstmal, ne? Das ist auch in der zweiten.
Ja, die Szene ist so schön, wie sie dann drüber reden, was bedeuten würde, ne? Und wo dann schon, ich fand das so schön, wie vorher schon klar ist, dass Tom nicht ausreicht, aber er sich anbieten kann, weil er weiß, dass er nicht ausreicht. Das heißt, er kann trotzdem Pluspunkte sammeln, obwohl er gar nicht in Risiko ist, da irgendwie hinzukommen. Und ach, das war so schön.
Naja, obwohl, er ist ja zu dem Zeitpunkt, also er ist zwar schon weg aus dieser Sparte, aus dieser Kreuzfahrtschiene, also er führt sie nicht mehr an, aber er wäre ja trotzdem derjenige gewesen, unter dessen Verantwortung das Ganze A, vertuscht wurde und B, an den es halt übergegangen ist. Also zu dem Zeitpunkt, sag ich mal, er wäre die eigentlich sichere Wahl gewesen, um zum Fraß vorgeworfen zu werden.
Im Prinzip wäre er eigentlich der Verantwortliche gewesen, aber alle wissen, dass er nicht groß genug der Name ist, um die PR dahinter irgendwie zufriedenzustellen.
Ja, und da wären wir meiner Ansicht nach bei einer ganz großen Stärke dieser Serie, nämlich, das ist ja schon alles kein Raubtierkapitalismus mehr, das ist ja schon, weiß nicht, Alpha-Predator-Kapitalismus, weil wir sind ja hier bei den Reichsten der Reichen. Also das sind die Leute, die eigentlich so einem, keine Ahnung, Bill Gates auf den Kopf scheißen, so, ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Also sie sind ja noch, also so wie es mir die Serie suggeriert, sind sie ja einfach noch viel, viel reicher. Und für diesen Reichtum sind sie bereit, wirklich alle Moralvorstellungen, jeden Skrupel, alles über Bord zu werfen, ja. Es gibt zwei Zielrichtungen, einmal dem Papa gefallen und B, so viel Vermögen wie möglich anzuhäufen. Und gerade so ein Tom Wormsgate, ja, der Sohn.
Wormsgans.
Wormsgans.
Ein lustiger Name.
Wormsgate.
Wormsgans.
Wormsgans. Der so gesehen Ehemann der Logan-Tochter von Schiff Logan, von Schiff Roy, Entschuldigung, der eingeheiratet wurde in diese Familie, der auch eher so eine Art Trotz-Heirat ist. Ja? Ja. Also, beziehungsweise, es war nie wirklich die ganz große Liebe, die da im Mittelpunkt stand, sondern es war eher so, ja, ich will mal Daddy einen auswischen oder beziehungsweise irgendwie versuche ich jetzt hier und natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen Seelenbalsam, den Schiff da betrieben hat, weil sie Tom kennengelernt hat, nachdem sie aus einer Beziehung gekommen ist. Das erfahren wir auch im Laufe der Serie. Aber er ist halt für mich so, ja, es gibt in der zweiten Staffel, glaube ich, diese Folge, da sind sie auf dem Landsitz und dann spielen sie dieses Schweinespiel.
Ja, oh, ja, 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 ja. Ja.
Boars, Roars oder wie das, ja, wie diese Folge heißt. Und das war für mich, das ist für mich eine der besten Folgen, persönlich gesehen, weil das war die Erbärmlichkeit schlechthin, die man da gesehen hat, wozu Menschen bereit sind, also wie weit Menschen sich erniedrigen lassen, um halt ihren Platz an der goldenen Löffelsonne irgendwie zu behalten. Und ich finde, das merkt man im Laufe dieser Serie immer und immer wieder, wie dann halt eben diese Familie da, denen ist das alles scheißegal. Die wissen, die fallen immer eigentlich relativ weich und sicher, aber so alles drumherum, was alles so mit reingezogen wird, wer alles mit korrumpiert wird und wer wirklich bereit ist, ja, über alle Grenzen zu gehen, nur um dabei bleiben zu dürfen.
Deswegen, also du, weil du vorhin meintest, es geht darum, reicher zu werden. So, ich glaube, für die ist Geld da gar nicht mehr so, also das habe ich nicht so rausgefolgt, dass es darum geht, so viel Geld anzuhäufen oder so. Es ging um Macht und Erfolg einfach generell.
Und
Geld ist dann gleichzeitig irgendwie Erfolg. Also denen war letztendlich nur wichtig, ob es eine größere Nummer ist als eine kleinere, weil den Bezug zum Geld hat keiner von denen mehr. Das ist einfach das über den Lauf der Serie, das ist mir dann auch irgendwann so aufgefallen, wo du meintest, man wird so ein bisschen korrumpiert oder fällt so ein bisschen in diesen Duktus über oder so. Mir fiel auf, so wenn ich essen gegangen bin, so, dass ich mal drüber nachgedacht habe, wie die Geld ausgeben oder wie bei denen Partys aussehen oder wo sie hinfahren und dann das ganze Sommerhaus auf Vordermann gebracht wird und Essen serviert wird und dann alles weggeschmissen wird, weil, oh ja, wir müssen doch woanders hin. Das ist einfach ein ganz anderes Verhältnis zu Geld, wo die einfach vollkommen losgelöst von sind. Aber gerade dieses Familiending und dieses Korrumpieren und dieses Machtgehabe und wie viel erträgst du, um voranzukommen und so weiter, da, das ist mega viel, ja.
Ich glaube, was die Serie da auch auszeichnet, es gibt ja eigentlich niemanden, wo man als Zuschauer sagt, den finde ich per se sympathisch.
Ja. Und das hat mir am Anfang super die Serie versaut. Ich hatte keinen, mit dem ich irgendwie mitfiebern wollte.
Ich hasse die alle.
Cousin Greg, dem wollte ich wirklich von Sekunde 1 an aufs Maul hauen. Auch obwohl er da in Sekunde 1, glaube ich, im Auto sitzt und kifft. Ja. Aber ey, allein diese ganze, wirklich diese Ausrede, die er seiner Mutter erzählt, dass er jemanden mitgenommen hat und der hat in seinem Auto eingeraucht und davon ist ihm schlecht geworden und deswegen konnte er seine Arbeit als Maskottchen im Vergnügungspark nicht vollführen, beziehungsweise musste sich übergeben. Ja. Ey, wirklich. Also ich hoffe, ich komme nicht eines Tages in die gleiche Gelegenheit, dass mir mein Sohn so ein Bullshit oder meine Tochter so ein Bullshit erzählt. So, ja. Aber da habe ich schon gedacht, Alter, halt bitte. Halt einfach bitte deinen Mund. Ja, jedes weitere Wort macht mich aggressiv.
Aber gerade die Entwicklung von ihm über die Staffeln, von am Anfang diesem, der Kiffer, der da gefeuert wurde und irgendwie dann aber zur richtigen Zeit, am richtigen Ort ist, um da irgendwie mit reinzuwieseln, wie er sich dann so langsam hochgeht und von Tom dann hochgezogen wird, finde ich, die Entwicklung von Greg ist eine der besten in der ganzen Serie.
Oder der anstrengendsten.
Auch.
Entschuldigung, hat mir ihn jetzt eben irgendwie so...
Nee, sag ruhig, Leo.
Nee, du wolltest.
Nee, ich meine, daran anknüpfend schafft es die Serie aber trotzdem, dass man sich auf jedes der Kinder auch immer mal wieder einlässt und denkt, naja, vielleicht ist das doch der beste Nachfolger oder die beste Nachfolgerin. So, du hast so diese Candle-Phase, wo man so ein bisschen denkt, ja, eigentlich sollte er das schon machen. Und dann zeigt dir die Serie aber wieder, was sobald er ein bisschen Macht hat, dass er komplett durchdreht, ein kompletter Cringe-Typ ist, der peinliche Reden hält, seine Partys feiert und denkst so, oh Gott, nee, der doch nicht. Schiff ist doch eigentlich die Coole. Dann merkst du aber bei Schiff, dass sie ja auch super toxisch ist gegenüber Tom und ihn ja früh auch betrügt. Und du merkst dann später auch, dass sie dann, als die Kinder sich versuchen, mal wieder in so einem Konsens abzustimmen, sie sofort wieder so einen Side-Deal macht mit dem Investor. Ja. Und bei Roman denkst du halt, okay, naja, vielleicht ist er jetzt am Ende der, der die meiste Charakterentwicklung macht und reift. Und dann fängt er halt an durchzudrehen und feuert Cherry und hat dann so einen Tag mal gefühlt irgendwie Macht. Und dann denkst du als Zuschauer auch schon wieder, oh Gott, nee, eigentlich, nee, der wird da auch nicht.
Kam es euch auch so vor, dass die ersten drei Staffeln so jedem theoretischen Nachfolger so ein bisschen gewidmet sind? Ja. Ich hatte das Gefühl, die erste Staffel war Candle, die zweite Staffel Schiff und dann die dritte Staffel Roman.
Aber ich weiß nicht.
Ein bisschen, aber ich
weiß nicht. Ich kann es nicht hundertprozentig mitgehen, weil so, also die erste Staffel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die endet ja auch so ein bisschen mit dem Breakdown von Candle. Ja, wo man sich halt fragt, so, oh fuck, Alter, was passiert denn jetzt? So,
aber
so
der Autounfall aus der
ersten Staffel. Genau, ne? Aber so über die Staffel hinweg hat man so das Gefühl, das ist gerade Logans Favorite so.
Ja. Aber dann kommt halt Staffel 2 und ich meine, Staffel 2 endet damit, dass das Candle sich vor aller Welt irgendwie als Hauptverantwortlichen da irgendwie hinstellen soll für eben diese Kreuzfahrtgeschichte und sich halt dann dagegen entscheidet, so. Wo ich halt auch dachte, oh Typ, du sitzt da vorher irgendwie peinlich im Auto und schmetterst irgendwelche Rap-Texte und beziehungsweise singst deinem Vater noch irgendwie so ein Rap-Ständchen irgendwie beim Jubiläum.
Gott, das war so cringe.
Aber geile Szene.
Ja.
Geile Szene.
Ja.
Oh Gott, das hatte ich schon wieder verdrängt.
L.O.G.
Beim ganzen Gespräch kommt die ganze Zeit mir Szenen in den Kopf, wo ich denke, oh Gott, ja, stimmt, das war ja, und wie schlimm war das nochmal?
Und man denkt sich die ganze Zeit, oh, der arme Kerl, er will ja eigentlich nur seinem Vater gefallen irgendwie und er will ja eigentlich nur irgendwie alles richtig machen. Und gleichzeitig irgendwie auch ein bisschen was verändern, so, ja, man merkt ja schon, oder beziehungsweise man versucht zumindest so ein bisschen zu merken, dass er so einen anderen Geist noch versucht voranzutreiben im Gegensatz zu seinem Vater. Aber dann ja, kommt genau das, was du gesagt hast, ne, sobald er halt einmal irgendwie das Sagen hat, sobald er irgendwie mal wieder in seiner Player-Position ist und nicht nur in der Befehlsempfängerposition, wann war das? Ja doch. Anfang zweite Staffel, als er dann wirklich der absolute Sklave seines Vaters ist und immer nur da in diesem Nebenbüro
das
hocken
darf. Das hatte schon
Greyjoy-Vibes.
Der läuft auch so crazy. Also ich habe es auch kürzlich erst gesehen und er läuft schon so mit so kleinen Schritten und hat so richtig so Monty Burns-mäßig zusammengezogen. Ja. Kleine Schritte, das ist so crazy, wie gut
so
der das gemacht hat.
Hammer-Kontrast zur ersten Staffel auch, wo er King Kotz ist
und
sagt, ich zeig's meinem Vater und dann dieser eine Unfall und zack, er sagt ja die zweite Staffel fast gar nichts gefühlt.
Ja.
Er sagt ja auch seinen Geschwistern nicht.
Das ist so crazy, wo er da zuerst zu dieser einen Firma kommt, die sie in der ersten Staffel kaufen und dann sagt er so, ja bitte gründet keine Gewerkschaft und so, wir stehen trotzdem hinter euch. Oh. Ja. Und dann werden doch alle entlassen und er erträgt es einfach. Er steht dann da und alle,
Da war dann auch in der zweiten Staffel war das eine eines der wenigen Male, wo man, also ich finde, man sieht in der ganzen Serie eigentlich nie wirklich authentische Emotionen. Es ist ja immer ein Hintergedanke dabei, aber eins der wenigen Male ist in der zweiten Staffel auch, wo er zu Schiff sagt, it's not gonna be me. Mhm. Wo sie diskutieren und so weiter und er sagt so, nein. Also da ist er ja gerade vollkommen Breakdown, wo er dann zu ihr sagt so, nein, ich werd's nicht. Das war so eine, da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke über diese Szene.
Weil ist das, wo er im Sand sitzt? Ist es das?
Nee, das ist Ende Staffel
3.
Da beichtet er das. Aber in der zweiten geht's irgendwie darum, wo Schiff so sagt, gib's doch zu, du willst es doch auch und so weiter. Und dann sind sie im Büro von Logan einfach nur und er sagt so, nee.
Stimmt, aber Schiff, er packt
nein.
nicht aus.
Er sagt, nee, er packt nicht aus. Er sagt, nein, ganz ehrlich, ich werde es nicht sein. Und dann drücken sie sich, glaube ich, auch und so. Es ist eine der wenigen emotionalen Momente wirklich. Und dann gehen sie wieder auseinander. Ja. Oh ja, Kendalls Entwicklung, also für mich eine der stärksten Folgen auch überhaupt und vielleicht sogar meine Lieblingsfolge ist auch sein 40. Geburtstag in der dritten Staffel.
Oh. Ja, das meinte ich gerade. Diese Party, Mann.
Das war so anstrengend und so traurig mit anzuschauen, wie er da irgendwie versucht, da diese Mega-Party aufzubauen, dann gleichzeitig versucht, sich selber zu dekonstruieren. Er findet es ja ironisch lustig und dann singt er da einen Song und das wird total geil. Und allein dadurch, wie seine Geschwister ihm das widerspiegeln im Laufe des Abends, stellt er fest, wie pathetic das eigentlich ist, was er davor hat. Und dann, wie er in diesen Stapel von Geschenken reingeht, um das Geschenk von seinen Kindern zu suchen, was er eigentlich nur... Oh, das ist
so
unangenehm, diese Folge.
Die Szene, die hat mich auch richtig gekriegt. So, ja. Ich meine, vorher guckst du dir das an, bist ein bisschen mehr lustig darüber, dass er sich schon wieder zum Affen macht, so oder beziehungsweise Begriff ist, sich zum Affen zu machen. Aber dann kommt halt seine Ex-Frau... Und sagt halt, hast du das Geschenk von deinen Kindern gesehen oder hast du schon mal ausgepackt? Und er sucht dann halt wirklich darum und beschäftigt noch oder beziehungsweise beauftragt noch seinen Assistenten, dass er da mithelfen soll. Und ja, da muss ich dann wieder sagen, das ist für mich halt auch wieder so ein Zeichen, was eine echt gute Serie ausmacht, wie meiner Ansicht nach auch Sopranos zum Beispiel. Du hast Figuren, die findest du eigentlich verachtenswert, beziehungsweise du stehst für nichts, wofür die stehen so eigentlich. Ne? Also ich meine, schön wäre es, wenn ich für den Reichtum stehen würde, keine Frage. Aber das tue ich halt leider nicht so. Und trotzdem sind das dann eben genau diese Momente, wo du halt denkst, fuck, habe ich jetzt wirklich Mitleid mit dem Kerl? Ja, der vorher schon irgendwie die ganze Zeit so peinlich war, der mit seiner komischen College-Jacke da irgendwie rumrennt und glaubt, er wäre jetzt plötzlich nochmal jung. Und wäre jetzt der, weiß ich nicht, nächste Player auf dem Markt so. Und dann denkst du, ja, am Ende alles gebrochene Kinder. Und das ist halt das Ding, was die Serie aber auch nicht so wirklich, ne? Also was haben wir an Anhaltspunkten? Wir kriegen manchmal so aus irgendwelchen random Gesprächen, kriegen wir mit, was mal früher abgegangen ist, ne? Dass man sich mit Königen zum Beispiel getroffen hat, so, ne? Oder dass, ein Mann, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, Connor, der erste Sohn von Logan Roy aus einer anderen Ehe, was der eigentlich für, sag ich mal, ein zerrüttetes Familienverhältnis hat. So, das ist ja alles so, das kriegt man ja alles nur so anhand von kleinen Informationen, anhand von kleinen Sätzen irgendwie am Rande mit und muss sich dann so selbst sein Bild irgendwie zusammenbasteln. Und wir haben den Anfang. Dieses wundervolle, schöne Intro.
Hey, muss ich nochmal sagen, es tut mir leid, ich glaube, wir haben es, also wegen mir auch nicht in S-Tier damals getan. Und das würde ich auf jeden Fall revidieren. Ja, das würde ich auf jeden Fall revidieren.
Wir nehmen das Video jetzt offline.
Mir ist es jetzt aufgefallen, dass ich es wirklich kein einziges Mal beim Rewatch geskippt habe.
Es ist einfach so ein Banger. Intros ever.
Es ist zu lang. Es tut mir leid. Ich finde es cool. Ich habe es am Anfang gemacht, aber es ist fucking 80 Sekunden lang. Jede Folge 90. Also anderthalb Minuten jeden.
Der Song ist toll.
Aber das war so, ey.
War ich auch mal.
Nee, wirklich. Also ich habe es schon eigentlich immer geskippt.
Ja, aber ich finde gerade dieses Intro, ne? Also es erzählt ja schon ein bisschen was. Man macht sich anhand des Intros so ein bisschen Gedanken, wie das früher wohl bei denen war. Ja. Ne? Gerade wenn dann der Vater irgendwie da allein durch den Garten spaziert und die Kinder vom Familienfoto irgendwie zurücklässt und sonst irgendwas. Also ich finde, das gibt schon einen sehr guten Eindruck davon wieder, was das da für eine problematische, sag ich mal, was ist, ja, Kindheit war.
Ja, ist so gut gedreht auch. Ja. Oh, ja. Doch, ich finde, das ist so geil. Ja. Plus, dir hilft das ja auch nicht, die 90 Sekunden zu skippen, weil du kriegst es ja in verschiedenen Modulationen über die ganze Folge hinaus sowieso. Also ergib dich dem.
Kommt die Mutter eigentlich im Intro vor? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil...
Sie steht mit in der Reihe, doch.
Okay, weil über deren Rolle bin ich mir auch gar nicht so sicher. Ich hatte das voll vergessen, dass Kendall mal sich ihr öffnen will.
Oh, das ist und, so.
Oh ja, stimmt.
Und sie dann sagt, okay, jetzt am Abend ist ein bisschen spät, oder? Über sowas
das
zu reden
und
dann
so abcheckt. Ja. Das war auch so eine starke Folge, weil du so denkst, Alter, der ist komplett am Boden, der muss das jetzt jemandem erzählen, seinen Geschwistern kann das nicht erzählen. Und dann kommt diese Mutter, wo man ja erstmal mit positiven Mutterstereotypen ja auch rangeht, ja, und denkt, er würde sich ja wohl öffnen können. Und dann merkst du auch innerhalb dieser Folge, genau, okay,
die ist nämlich, da ist auch irgendwas kaputt. Ja. So.
Und dann gibt es diesen Moment, wo, ich habe es leider nicht mehr so ganz präsent, aber wo er kurz davor ist, sie will eigentlich schon schlafen gehen, mhm, und er versucht sie noch aufzuhalten und denkst, jetzt müsst ihr das doch sagen.
Ja.
Und dann verzichtet aber er trotzdem darauf, das zu sagen.
Weil er merkt
nochmal.
Genau, er merkt, okay, das
ist... Ja, sie sagt so sinngemäß, also wenn es super wichtig ist, dann halt mich jetzt hier, aber sonst würde ich schlafen gehen. Mhm. Ja. Und dann macht er es Gott sei Dank nicht, obwohl er will, und am nächsten Morgen ist sie halt weg.
Ja.
Und du denkst so... Oh,
ich finde, das sind so die Szenen, wo du merkst, also am Anfang suggeriert es natürlich sehr viel, dass Logan einfach alles zerstört und beherrscht hat und er dieser Tyrann war, der vollkommen verantwortlich ist. Ich meine, er ist der Patriarch, er macht alles und er ist für alles verantwortlich und ja, dieser böse Vater. Aber da merkst du halt auch so, es war nicht nur Logan, das ist schon irgendwie alles so die Umstände.
Da
und
gehören zwei dazu.
Da gehören mehr Leute dazu.
Ich meine, und dann alleine, ne? Also man könnte jetzt sagen, okay, sie hat vielleicht so ihre Lieblinge oder sonst irgendwas, ne? Und Kendall ist halt nicht ihr Liebling oder beziehungsweise Kendall hat irgendwas gemacht, weswegen er nicht mehr ihre Gunst genießt. Aber sie schafft es ja wirklich alle, ja, wenn nicht sogar auch alle vier, obwohl Connor jetzt nicht so unbedingt dazu zu zählen ist, weil wir lernen ja halt einfach nur die Mutter von eben von Schiff, von Kendall und von Roman kennen. Und trotzdem gelingt es ihr noch alle drei, sag ich mal, so richtig ins Kreuz zu ficken.
Oh, so richtig.
Ja. Also Entschuldigung für die Wortwahl, aber es ist wirklich eine miese, miese Szene, die sich da in Italien abspielt, wenn es darum geht, wer jetzt schon wieder, und das ist halt auch so vielleicht so ein Ding, was man vielleicht der Serie ein bisschen ankreiden kann, aber als es ein weiteres Mal darum geht, wer die Firma übernehmen wird, ja, ist halt die Mutter ein entscheidender Faktor, dass es eben halt diese drei Kinder wieder nicht werden soll, oder abermals nicht werden.
Da fand ich aber, also die Folge war sehr krass, da bin ich aus dem Staunen und mich selber winden nicht rausgekommen, auf jeden Fall. Aber in der Folge, also die Mutter, der Betrug der Mutter hat mich sehr geschockt, aber der Betrug von Tom. Hat mich einfach, das war einfach, das, damit habe ich nicht gerechnet.
Wirklich?
Ja, also ich hätte es ihm nicht, also Tom wird so als Schlappschwanz, sag ich mal, dargestellt, alle Staffeln lang und immer so unter der Fuchtel. Und klar ist das die logische Konsequenz und wie es dann auch weitergeht und so, das passt wunderbar, aber ich hab's nicht erwartet in der Situation.
Ey, der ist das Fähnchen im Wind schlechthin.
Eben, ja.
Also der Mann hat doch null Rückgrat. Das musste man doch eigentlich nach dieser Schweinsfolge, musste man das doch eigentlich schon wirklich komplett gewusst haben.
Ja, richtig. Und da geht er dann aber nach seiner Agenda und fällt der, die eigentlich immer den stärksten Wind entgeht, nämlich seiner Ehefrau, voll in den Rücken. Und das war dann schon so, okay, jetzt zieht er doch seine eigene Agenda durch.
Ja, weil er da aber noch an die Liebe glaubt. Zumindest, dass da irgendein Funken Liebe über Schiff vorhanden ist.
Ja.
Ja.
Boah, ja.
Aber da werden wir vielleicht, ich meine, okay, haken wir mal Kendall ab. Also ich, auch wenn er jetzt, sage ich mal, am Ende sogar noch die letzte Figur ist, die wir ja sehen, ja, ich muss sagen, ich saß dann wieder am Ende da und dachte mir so, nee, du hast es auch nicht verdient.
Nee.
Also du hättest diese Firma nicht irgendwie dahin bringen können, wo du geglaubt, also zu einem Punkt gebracht, von dem du geglaubt hast, dass du ihn erreichen kannst, das hättest du einfach nicht geschafft. Du bist nicht dieser harte Hund, der du sein musst, um eine solche Firma wirklich so gewinnbringend irgendwie auf Kurs zu halten. Und er tat mir trotzdem irgendwann leid, aber ich habe mir dann doch gedacht, Moment mal, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sie haben mit diesem, was ist er, Norweger, mit Alexander Skarsgård, haben sie ein, wie heißt der, Maxen? Nee, wie heißt er?
Manken? Meinst du den Präsidenten? Nee. Was?
Der, die Figur von Skarsgård.
Ach so, oh.
Ja.
Metzen. Mit dem haben sie ja quasi noch eine höhere Auszahlung letztendlich vereinbart. Also sie konnten ihm ja da oben auf diesem Berggipfel, konnten sie ihm ja noch mehr aus dem Kreuz leiern. So. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kriegt doch jeder von denen mindestens über 200 Millionen Dollar aufgrund dieses Deals, oder?
Also die genauen Zahlen sind nicht, weil wie gesagt Zahlen...
Das weiß doch niemand so richtig.
Die kriegen richtig viel Geld.
Die kriegen richtig, oder?
Ja.
Die kriegen richtig viel Asche dafür, dass sie die Firma verkauft haben, ne? Und es ist eigentlich nur das Ego, was bei denen halt bei allen angeknackst ist, beziehungsweise vielleicht auch zerstört wurde oder sonst was. Ich meine, wenn man Kendall da sieht, es gab wohl die Überlegung, dass er ins Wasser geht.
Das habe ich auch irgendwo gelesen oder so.
Bin ich aber froh, dass sie sich dagegen entschieden haben, weil ich finde, das Ende halt etwas stärker nach, wenn wir Kendall da sitzen sehen und wissen, er hat es, glaube ich, jetzt dreimal versucht, und es hat dreimal nicht geklappt, aber es war vielleicht auch dreimal die richtige Entscheidung, beziehungsweise dreimal die richtige Fügung des Schicksals, dass es nicht geklappt hat. Und irgendwie trotzdem tut er mir leid.
Ja.
Oder Tut mir halt auch nicht leid.
Mir tat er leid. Er, ja? Also, aber es liegt auch an dem Schauspieler, der einfach diesen
Jeremy
Blick
Strong.
Der da diesen Blick hat, wo ich echt sage, huiuiui. nein, aber dem, wo ich einfach wirklich sofort mit traurig bin. So,
ja. Voll.
Wenn der da so, weiß ich nicht, die Tränen im Auge
er
hat.
Er kann auch
so.
Wirklich belümmelt aussehen.
Ja, ein bisschen wie Mr. Bean. Also, finde ich.
Ja. Man kann die Trauer ja auch vollkommen mitfühlen, ohne zu akzeptieren, weshalb er traurig ist.
So. Vielleicht war es aber auch so ein bisschen, also vielleicht war man als Zuschauer auch so ein bisschen traurig, dass man eben dann nicht sieht, dass es irgendwie quasi so ein gegenteiliges Game of Thrones-mäßiges Ende, wo sie so versucht haben, irgendwie so was Pleasing-mäßiges zu machen oder so.
Aber ich finde, die Serie sagt dir, zeigt dir ganz genau, warum keins der Kinder die Nachfolge antreten sollte.
Voll.
Und es schafft es trotzdem, dir jedes Arschloch immer noch mal wieder sympathischer zu machen, eine Zeit lang, bis du merkst, nee, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das ist schon eine große Stärke der Serie. Und wenn das mit ihm jetzt geendet wäre, dass er irgendwie da noch ins Wasser geht, dafür ist die Serie gar nicht, finde ich, zentriert um ihn.
Nee,
denkst am Anfang, er ist der Hauptdarsteller, weil es geht mit ihm los. Er sitzt da, ist schon ein Jerk und hört Musik und du denkst, um Gottes Willen. Aber ich finde, die Serie hat dann immer noch genug andere Protagonisten, die ihn zeitweilig überflügeln, sodass das irgendwie fast sogar komisch gewesen wäre, wenn das mit ihm jetzt so als Schwerpunkt endet.
Ja, da kommen wir nochmal direkt zu einer weiteren Figur, die ich am Anfang irgendwie immer so ein bisschen, also wo mein Mitleid schon irgendwie, also ein gewisses Mitleid vorhanden war von Anfang an, obwohl ich überhaupt keinen Grund dafür hatte. Ja, das wäre Siobhan oder Shiv, Roy, die Tochter, die einzige Tochter, wo ich auch sagen muss, irgendwie hatte ich das Gefühl, sie versuchen, sie so ein bisschen als den Pol der Vernunft oder irgendwie so ein bisschen so, also zumindest ein etwas liebenswerteres Familienmitglied irgendwie zu installieren. Aber man merkt ja auch im Laufe dieser Serie, ja ey, gute Frau, auch wenn du vielleicht Verständnis von gewissen Dingen hast und vielleicht besser dich irgendwie ausdrücken kannst und auch irgendwie eben eine weibliche Perspektive mit reinbringt, es macht dich trotzdem nicht zu einem besseren Menschen. Weil ja, man kann jetzt den Umgang mit Tom, den kann man irgendwie cool finden oder auch nicht. Aber
wer kann das denn cool finden?
Ich meine, also, naja.
Aber es ist ja schon auf eine gewisse Weise sogar, wie soll man sagen, im Einverständnis.
Weise. In der Hochzeitsnacht zu sagen, ach so, ich hatte übrigens mit wem anders, aber wollen wir die Hochzeit trotzdem durchziehen? Wir müssen ja nur polyamorös werden.
Stimmt.
Hey, voll cool. Alter, wie sie mich aufgeregt hat.
Wo ich mich auch gefragt habe, warum wartest du denn bis jetzt? Also warum hast du es ihm nicht schon vorher angeboten? Weil dann hätte man irgendwie noch drüber überlegen können, wie man das irgendwie am besten macht und vielleicht auch gar nicht so eine große Feier, sondern halt einfach nur irgendwie was Kleines. Und dann ist das Thema durch so. Man macht halt keinen großen Wirbel drum und führt halt weiter seine beiden Leben parallel zueinander und hin und wieder finden sie zueinander, also finden sie zusammen.
Sie nimmt ihn doch von vorne bis hinten niemals ernst. Das ist einfach, sie nimmt ihn, die ganze, komplette erste Staffel ist eher das Anhängsel. Er macht ihr am Anfang einen Heiratsantrag und sagt, ach ja, warum nicht so? Und dann geht die ganze Staffel so, sie denkt doch gar nicht darüber nach. Und klar, ich bin mit ihm verheiratet und sorgt dafür, dass er weiterkommt, aber...
Also jetzt, ich will jetzt hier nicht den Empathiebolzen raushängen lassen, so, ne? Aber er macht ja, also... Das war auch ein selten dämlicher Moment, in dem Tom versucht hat, ihr den Antrag zu machen.
Ja, unfassbar.
Also der Vater liegt da irgendwie im Koma, hat einen Hirnschlag so. Keiner weiß, ob er die nächsten Stunden noch überleben wird. Und er fällt auf die Knie und sagt, willst du mich heiraten? Also da wäre ich als Frau, was ich nicht bin, aber ich wäre als Frau auch, glaube ich, ein bisschen überfordert von der Situation. Hätte gedacht, Alter, hast du sie noch alle? Da liegt mein Vater gerade im Sterben so. Ja, ich habe jetzt überhaupt keinen Kopf dafür. Was erwartest du denn jetzt von mir, welche Reaktion ich da irgendwie bringe in einem Moment, in dem ich gefühlstechnisch auseinandergerissen bin?
Ja, aber unabhängig davon wissen wir ja auch, dass sie fremdgeht von relativ früh an.
Und das auch.
Also das wird jetzt, ich finde nicht, dass sie sympathisch dargestellt wird. Ich finde nur, dass halt wir von Tom, alles was wir sehen, ist so cringe, so peinlich, so unangenehm, dass wir sogar in den ersten Staffeln das fast schon innerlich gutheißen und sagen,
ich verstehe das,
warum sie fremd geht.
Ja. Das meine ich. Also ich finde, man baut irgendwie ein gewisses Verständnis für sie auf, trotz der vielen fiesen Dinge, die sie halt auch macht.
In der ersten Staffel ist sie aber auch einfach noch ein bisschen losgelöster, dadurch, dass sie nicht für die Firma arbeitet, dadurch, dass sie für die Demokraten irgendwie, du hast das Gefühl, sie ist nicht in diesem Family-Business, sondern sie macht was, was sie machen möchte. Sie engagiert sich, sie ist politisch korrekt, sie ist natürlich auch, was uns natürlich auch direkt ein bisschen näher liegt, die demokratische Ansicht, was ja auch vor allen Dingen in der letzten Staffel nochmal wirklich präsent wird. Mhm. So dadurch kriegt sie natürlich direkt diese Boni, die sie dann aber in Staffel 2 langsam abbaut und in Staffel 3 vollkommen verloren hat.
Ja. Würde ich auch sagen. Aber Sarah Snook macht's toll. Ich fand's ein bisschen komisch, wie sie versucht haben, ihre Schwangerschaft in der letzten Staffel, glaube ich, so runterzuspielen, beziehungsweise zu tarnen oder zu kaschieren. So, weil, ich meine, man muss halt einfach sagen, die Frau nimmt halt einfach zu, so, aufgrund eben halt einer Schwangerschaft, was ja vollkommen natürlich ist.
Ja.
Das konnte man, glaube ich, halt einfach auch nicht anhand der Serie erklären, weil, dass die beiden ein Kind kriegen, ich meine, sie haben es ja echt immer vor. Und da habe ich mich dann,
Entschuldigung, ich erinnere mich nur gerade an die Szene, wo sie über die Schwangerschaft reden. Ich glaube, das ist Ende der dritten Staffel da. Das ist, oh.
Ja, ich meine, sie hatten es ja vor und ich hatte mich gefragt, ob man irgendwann mal in Erwägung gezogen hat, das wirklich dann so mit zu integrieren. So, ne? Nur so wirkt es halt ein bisschen komisch.
Ja, aber auch da wieder, ne? Also persönliche Sachen spielen halt erstmal keine Rolle. Also da, gerade da, wo das richtig akut wird, geht es ja noch mehr um die Firma als sonst. Da ist ja gerade die vierte Staffel und da geht's, also alles ist wichtiger als diese Schwangerschaft, was halt bezeichnet ist für das Kalkül dieser
Ja, man diese wusste Familie. Ja am Anfang auch nicht, ob man ihr glauben soll. So.
Ja.
Und das finde ich schon bezeichnend.
Ja.
Als sie es Tom sagt, weiß man nicht, stimmt das jetzt oder nicht.
Ich glaube, ja,
oder
wir
ist
wissen,
ein Move.
Ich glaube, wir wissen schon, weil sie den Anruf
sie bekommt den
Anruf von der Ärztin irgendwie, wo sie alleine im Bett liegt. Genau. Und da wird gesagt, so
das?
Ist es positiv.
Ja, ja,
da, also da weiß man das schon. Deswegen, der Zuschauer weiß es zu dem Zeitpunkt schon, aber die Reaktion von Tom ist halt auch vollkommen bezeichnend.
Ja, und sie trinkt halt auch weiter, ne? Also bei so Get-Togethers ist sie auch weiter eigentlich am Trinken. Oder es wird also zumindest nicht so thematisiert, sonst hätte man ja dann so Szenen, wo irgendwie sie verzichtet auf Alkohol und dann wird das so. Das passiert auch nicht. Ja, es ist schon so eine beiläufige Schwangerschaft.
Ja.
Eine dieser vier.
Ja. Boah, dieses Gespräch, ich krieg das nicht aus dem Kopf, wo sie drüber reden. Ja, und dann, wenn du ohne mich und nee, und dieses, ja, und wenn du dann nicht mehr bist und dann kann ich ja trotzdem noch und oh, das war so unangenehm, wo du weißt, was in den Köpfen abgeht und wie wenig sie ihn ernst nimmt, aber irgendwie über. Ach, das war.
Aber trotzdem, hart. Tom auch, ich will jetzt nicht sagen perfide, aber. Wie soll man sagen, organisierter, vorausschauender, als man irgendwie am Anfang denkt. Ne, der hat ja auch seinen Plan.
Ja. Hast du das Gefühl, dass er wirklich, also ich finde immer, er guckt natürlich auf seinen eigenen Vorteil, aber so wirklich durchgeplant, das erscheint mir das nicht.
Ich sag nicht, dass das ein Plan ist, der wirklich bis ins Kleinste ausgearbeitet ist. Ja, ich glaube, Tom ist auch nicht die cleverste oder die hellste Kerze im Leuchter. So. Ich glaube schon, der hat eher so eine gewisse Bauernschleue. Also die würde mir auch öfter mal unterstellt, beziehungsweise ihm wird ja öfter mal dieses Provinzialische unterstellt, so, ja. Und, oder auf den Kopf zugesagt. Und ich denke schon, dass der einen Plan hat, weil es gibt eine Szene, da ist er mit Greg essen.
Ja.
Und dann sagt er so halt, ne, also da ist Greg ganz neu in der Firma, glaube ich. Und dann gehen sie gemeinsam essen, weil da hat er ja auch schon vor, ihn zu seinem persönlichen Sklaven zu machen. Das merkt man ja auch immer wieder, wie soziopathisch er eigentlich mit Greg umgeht, so. Und dann sagt er halt irgendwie sowas in dem Sinne von, ey, weißt du, was das Geile am Reichtum ist? So, ne? Man will halt immer, also man will es nicht mehr verlieren, so, man will immer mehr und gibt ihm da ja zu verstehen, dass es ein Punkt ist, von dem er nie wieder zurückkommen möchte. Er möchte nicht wieder nur so ein normaler Landadel sein, so, sondern er möchte halt schon genau bei den Superreichen bleiben, bei denen er jetzt ist. So, und ich denke, für diesen Plan. Also ich denke, für dieses Ziel hat er so seine mehrere Schubladen und mehrere, sag ich mal, ja, weiß ich nicht, Optionen, die er zur Not ziehen muss, falls das und das nicht klappt. Das merkt man ja halt eben, dass er seiner eigenen Frau in den Rücken fällt, in Italien, als es darum geht, dass die Kids mal wieder diese Firma übernehmen.
Ich glaube, mir scheint es nur, dass er keinen Plan hat im Vergleich zu allen anderen in dieser Serie, die einfach wesentlich mehr und detaillierter planen und alles Mögliche planen.
Am Ende des Tages ist er meiner Ansicht nach so ein bisschen der Forrest Gump der Superreichen. Ja, der war bei allem dabei, ja, wurde immer hin und her geschubst, wurde auch beleidigt und was weiß ich, hat das alles geschluckt. Aber ja, wer sitzt am Ende
da oben?
Wer sitzt am Ende im Chefsessel
und da kriege ich Gänsehaut,
weil und hält halt einfach nur die Hand so ganz gönnerisch auf. Ey, das ist eine der geilsten,
das ist so krass.
Eine der geilsten Szenen überhaupt in diesen vier Staffeln, diesen Move, den er am Ende macht, diese Hand da auf diese Mittelkonsole im Auto auf dem Rücksitz zu legen und zu wissen, sie wird jetzt gleich seine Hand ergreifen.
Weil da kriege ich Gänsehaut, das ist so crazy gut gemacht.
Was bleibt ihr anders übrig so?
Ja.
Ich finde es auch einfach perfekt, dass er am Ende der CEO ist. Also in den Konstellationen, wie es dann am Ende ist, dass irgendwie der, dem man es am wenigsten zugetraut hat, wo du von vornherein denkst, dass er die Pfeife vor dem Herrn ist und ja gut, der ist zur Belustigung dabei, dass er dann als...
Der ist aber auch so lustig.
Da irgendwie, ist aber auch so aber dass lustig. Er dann wirklich an der Spitze steht, was aber auch gleichzeitig für mich auch diese Firma wieder so ad absurdum führt und dir klar macht, dass es vollkommen für was da unten eigentlich passiert, für den Otto-Normalverbraucher, warum wer da oben sitzt, so vollkommen egal ist und das ganze Wirtschaftliche und so weiter sowas von auf den Kopf stellt, finde ich genau richtig.
Aber sind wir uns einig, hoffentlich, er ist trotzdem nach wie vor entbehrlich. Er wird ja da positioniert, weil es ja derjenige ist, den man am leichtesten irgendwie steuern kann, lenken kann.
Ja, scheinbar. Ne? Also, und ich glaube, das ist ja das, wovon er in der ganzen Serie auch so ein bisschen profitiert. Übrigens, was du gerade beschreibst, wo die Hände zusammenführen, das wäre auch eine geile allerletzte Szene gewesen.
Ja, ja, ja.
Danach brauchst du eigentlich gar nichts mehr erzählerisch. Mhm. Aber er ist ja schon Teflon, er ist so ein Survivor, er überlebt all diese Sachen. Ich glaube, der Wendepunkt für ihn ist so ein bisschen aus meiner Sicht diese Szene auf dem Boot, wo sie seinen Kopf opfern wollen für diese Kreuzfahrtnummer. Und danach fängt er, finde ich, an, selber so zu merken, okay, im Zweifelsfall schicken die mich über die Planke. Ich muss hier nach mir selber gucken. Greg, das klappt auch nicht so richtig, wie ich mir das vorgestellt habe. Der hat auch seinen eigenen Kopf.
Wie er den in diesem einen kleinen Büroraum zusammenprügelt. Weil er nicht mehr sein Greg ist.
So. Naja. Und er auch so zusammenzockt, obwohl er 2,50 Meter groß ist, Greg, was halt auch so irgendwie ist. Aber ab da fängt er halt an, finde ich, so seinen eigenen Überlebenstrieb zu entwickeln und dann zeigt er seiner Frau die Grenzen auf, geht selber fremd, sagt, ich will eigentlich, dass wir eine offene Beziehung haben, wo sie dann ein Problem kriegt. Mhm. Und dann, finde ich, bringt er sich so in Stellung und ist am Ende dann fast schon wieder die logische Wahl. Und das, was Matthias sagt, stimmt dann auch wieder, dass man das Gefühl hat, ja typisch, der da oben hat gar keine Ahnung von dem, was er macht. Aber so sind doch solche Firmen wahrscheinlich eh strukturiert. Und das passt dann wieder. Er ist auch der Einzige, habe ich vorhin so überlegt auf dem Wiki her, ich weiß nicht, ob ihr das unterschreiben würdet, der wirklich am Ende der Serie besser dasteht als am Anfang der Serie. Alle anderen haben zwar so ihre Ups und Downs, Ken, Schiff und so weiter sind alle mal kurzzeitig oben und in wichtigen Positionen. Und ja, du kannst auch sagen, natürlich hat Greg auch einen gewissen Entwicklung gemacht, aber irgendwann stagniert die auch, weil er dann nicht diesen nächsten Schritt macht.
Ja, vor allem, weil er dann halt irgendwie nur noch bumsen will, oder? Also ich meine, er hat da ja wirklich fast nur noch Frauen
im Kopf. Stimmt, dann hat er die
Frau. Ja, aber also,
was ist sehr mit Roman?
Deswegen, was mit Roman? Ich finde, die drei Kinder sind so ein bisschen, klar, stehen die besser da, die haben mehr Geld und so, aber ich weiß schon vom Status her und vom Kopf her auf jeden Fall nicht. Schiff könnte man noch die Diskussion machen, dadurch, dass sie überhaupt erst in der Serie in die Firma eingestiegen ist und vorher, dass so das Ding mal, ob sie da jetzt, würde ich sagen, auf derselben Ebene geblieben. Ich glaube, Greg
besser da steht.
Greg ist schon, steht schon besser da. Der hat sich da hochgearbeitet und er ist ja weiterhin unter Toms Schutz. Tom sagt ja weiterhin, we're okay, so. Also der kümmert sich weiterhin um ihn. Ich finde ja auch gerade schön, weil sie die Konflikte haben. Tom kriegt schon mit, dass er sich nicht hundertprozentig auf Greg verlassen kann. Aber gleichzeitig merkst du auch bei ihm immer, wie stolz er auf Greg ist, dass er das gelernt hat. So, erpresst du mich jetzt etwa?
Ja.
Mensch, Greg, schön. Ich hasse dich, aber schön.
Ich bin stolz auf dich, ja. Sie stehen besser da. Ich würde nicht sagen, dass sie unbedingt moralisch besser dastehen.
Genau, weil das würde ich nämlich auch nicht sagen. Ja.
Ich finde, Schiff ist trotzdem, ich finde derjenige, der von den drei jüngeren Kindern, der da am besten am Ende übrig bleibt, ist meiner Ansicht nach Roman.
Ja,
weil Roman ist an einem Punkt, an dem er schon war. Also er ist nicht noch tiefer gefallen. Ein Kendall ist noch tiefer gefallen. Ja, der ist jetzt fertig mit dreimal irgendwie versucht, die Firma zu übernehmen. Eine Schiff ist jetzt dem Mann hörig oder dem Mann untergeben, den sie die ganze Zeit dominiert hat, so. Und ich glaube, damit ist es auch nicht, ein Roman sitzt genau da, wo er am Anfang war, in der Kneipe und so.
Und hat viel gelernt.
Viel gelernt. Das ist nämlich, glaube ich, so der Punkt, weil
ich finde, Roman Workshop auch zwischendurch.
Der hat das ganze Management
hat das alles gefallen. 2-3 Folgen lang, ja.
Ich glaube, Roman steht ungefähr da, wo er am Anfang stand. Aber ich glaube, zwischenzeitlich war er schon höher im Laufe der Serie.
Ja,
und er hatte
sein.
Diesen höheren, und ich glaube, er hat es auch zu schätzen gelernt oder schon die Ambitionen dahin gehabt. Und ich glaube, er hat am Ende schon, ich glaube, es ist am Anfang nicht so, am Ende nicht so krass für den Zuschauer, weil der Bruch bei Roman halt schon in der vorletzten oder vorvorletzten Folge passiert, wo er feststellt, okay, das ist, für mich ist es gelaufen so. Das ist in der letzten Folge immer noch hart so mit dem, ach ja, wenn ich doch nicht verletzt wäre, dann könnte ich ja und so. Das ist schon immer noch da, aber der eigentliche Bruch von Roman ist halt bei der Beerdigungsfolge.
Ja, wo er sich nicht traut, die Rede zu halten.
Genau, wo er da so zusammenbricht und merkt so, okay, ich bin doch nicht der Taffe, wo er dann ja auch einfach verschwindet im Dunkel der Nacht und in diese Demo reinmarschiert. Also deswegen, der Bruch von Roman ist schon da und ich glaube, der hat schon einiges verloren. Auch wenn er am Ende halt genauso dasteht wie am Anfang, glaube ich, trauert er schon stark dem hinterher, was er da zwischenzeitlich hatte.
Und ich glaube auch, dass Roman am besten damit abschließen konnte, weil ich hatte das Gefühl, dass er gecheckt hat, dass er auch nicht der, also er ist nicht der Typ für die Firma so. Und bei Kendall geht schon was kaputt, dass er eben nicht die Firma übernehmen kann.
Also das ist diese letzte Szene, wie die drei da im Konferenzraum sich anschreien, da merkst du halt wirklich wie alles. Roman ist schon so, okay, es ist gelaufen, so alles klar, wir hatten jetzt gerade nochmal eine nette Idee, aber nee, ist durch. Schiff realisiert es in dieser Sekunde und schreit einfach, und das ist was für ein Schwachsinn. Und Kendall wird vollkommen, dreht vollkommen ab. Und das ist halt so das, was du dann halt im Nachgang siehst. Roman ist halt so ein, ja gut, ich habe sowieso schon, fuck it. Dann Gott sei Dank, jetzt ist vorbei, nichts davon spielt eine Rolle, wir sind vollkommen egal.
Ja.
Und Schiff ist schon so, okay, nee, ich tue jetzt das Richtige.
Ja. Aber halt auch, weil ich glaube aber auch, dass Roman, ja, der hatte seinen Bruch oder beziehungsweise seinen Breakdown, seinen Tiefschlag, sage ich mal, da bei der Beerdigung. Aber ich glaube, Roman ist einer derjenigen in dieser Familie, der noch am ehesten oder am offensten mit seiner Kindheit auch irgendwie in den Diskurs geht. Weil wir erfahren ja immer wieder diese Geschichten, wie er in den Schrank eingesperrt worden ist, wie man ihm ein Hundehalsband irgendwie umgelegt hat, damit er aus dem Napf fressen kann und so weiter. Und er ist sicher, er kriegt ja diese Geschichten dann auch wieder im Laufe dieser Serie irgendwie mit. Und ist sich, glaube ich, auch irgendwo schon dessen bewusst, dass er immer Nummer 3 sein wird. Also er ist immer der Kleinste, er ist immer derjenige, der irgendwie von den anderen irgendwie, keine Ahnung, runter oder klein gehalten wird so. Und der halt auch, sag ich mal, noch die frischesten Narben, sag ich mal, davongetragen oder noch irgendwie, an denen er noch arbeiten muss so.
Ja, viel erzählt er ja auch immer in Humorform, dass er da immer Gags selber drüber macht. Und auch diese ganze Beziehung zu Jerry strotzt ja auch davor, dass da irgendein nicht verarbeiteter Komplex
ist. Die war wohl nie vorgesehen, ne? Das war so eine Idee von den beiden. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das
ist aber hilarious.
Ja, dass das, also diese, ja, wie soll man sagen, sexuelle Beziehung, kann man das sagen?
Irgendwie schon, auf eine Art. Ich finde es gut, dass es nicht zum Äußersten geht irgendwie. Das hätte ich dann nicht
sehen müssen. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ey, lassen Sie die beiden jetzt wirklich mal miteinander intim werden? So? Gehen Sie wirklich so weit? Weil ich finde, man muss halt auch sagen, die Dame, die Jerry gespielt hat, es tut mir leid, aber ich fand, die wurde halt im Laufe der Serie immer glatter. Obwohl die ja eigentlich älter geworden ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Also so rein optisch wurde die so, ich meine, wurde die halt irgendwie gestrafft. Ich denke mal, die Frau hat es wahrscheinlich selbst gemacht oder so, aber ich fand halt irgendwie, dass sie schon irgendwo versucht haben, das als eine vielleicht mögliche Option irgendwie in die Gedanken des Zuschauers, der Zuschauerin zu bringen.
Naja, sie hatten ja auch Sex. Also zwar auf eine verquere Art und mit irgendwie, ich komme in dein Zimmer rein und mach's mir im Bad so halb. Solche Szenen gab's ja schon.
Ja, aber...
Die Reveal-Szene fand ich natürlich auch Hammer, ne? Also als Logan das dann rauskommt, das Telefon, da wäre man am liebsten selber aus dem Zimmer rausgerannt und dachte, ach du Scheiße. Und das ist ja gerade die Staffel, wo Logan natürlich wieder mit seinem manipulativen, ey Roman, ich sehe das in dir, doch, du wärst der Nachfolger.
Ja, ja.
Und dann lässt er ihn so 3-4 Folgen freidrehen und dann kommt das hoch und denkt so, oh
Are you
Gott,
a pervert?
Ey. Ja. Are you perfect? Ja.
Ja, ich meine, er fragt ihn ja noch irgendwie auf dem Boot, ne? Da fragt er ihn ja auch, ob er irgendwie schwul ist oder so, glaube ich, so. Und das finde ich irgendwie das Charmante an Roy, also an Logan Roy, dem ist es ja scheißegal. Hauptsache, es gibt keinen Stress für die Firma. So, ja. Also der hat er ja, vielleicht hat er da irgendwelche Vorurteile, aber die würde er jetzt nicht nach außen oder hat er jetzt nicht unbedingt nach außen gekehrt, ja. Aber es kann für ihn nicht sein, dass, was ist sie da? Finanzvorstandsvorsitzende?
Nee. CFO ist, der andere, dessen Namen ich gerade nicht weiß.
Frank,
genau.
Ja.
Deswegen, der ist Financial. Sie ist...
Rechtsabteilung?
Ja,
irgendwie so.
Ja, aber zwischenzeitlich, ich meine, sie ist ja auch Interim-CEO zwischendurch und so. Also die gehen ja auch durch verschiedene. Sie ist halt Teil des Boards.
Ja, sie ist Teil des Vorstands, aber das darf nicht passieren. Und ich muss sagen, Roman ich habe mich immer gefragt, Alter, wie kannst du wirklich auf diese Art und Weise mit all diesen Menschen reden, ohne nicht mal irgendwann eine Geschalle zu bekommen, so, ja? Weil es ist ja wirklich bei ihm extrem, wie beleidigend er teilweise ist. Und er meint es ja noch nicht mal böse. Er sagt es ja einfach in der Selbstverständlichkeit raus, beleidigt er dich auf Übelste. So, und für ihn ist ja fast alles immer ein Scherz. Immer ein Spaß, immer irgendwie, keine Ahnung, nicht so ernst gemeint. Mhm. Aber er hat natürlich den Vorteil, er hat ein milliardenschweres Unternehmen oder Vermögen im Hintergrund so. Und wahrscheinlich werden sich nicht viele Leute trauen, ihm Paroli dazu bieten. Aber ich habe mir halt auch gedacht, irgendwann musst du doch auch mal raffen, dass die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, nicht unbedingt die beste ist, beziehungsweise dich nicht unbedingt so weit bringt, wie du vielleicht weit kommen möchtest.
Ja.
Ja, aber der Erfolg gibt ihm ja recht, ne? Also das wird ja auch immer wieder deutlich. Naja, er führt ein milliardenschweres Unternehmen und alle kuschen ja.
Ja, weil er halt der Sohn ist.
Ja.
Aber nicht, weil er halt irgendwie Respekt sich erarbeitet hat. Also im Gegenteil, er hat ja irgendwie einen Raketenstart, der schief geht, wobei Menschen sterben so und versucht
das. Ach so,
das,
ich dachte, du machst Slogan. Ich war gerade.
Nee, ich rede jetzt von. Wir sind noch bei Roman.
Ach so, alles klar. Roman. Sorry.
Ja.
Ja, Roman, finde ich, macht natürlich wie alle anderen Figuren auch einen Wandel durch. So in der ersten Staffel ist natürlich alles für ihn ein Witz. Ich glaube, dann behält er sich, weil er versucht sich einmal diesen Humor, nenne ich es mal in Anführungszeichen, zu fliehen auch. Ich finde wo du sagtest, die Traumata bei ihm, die Narben noch am frischesten. Da gibt es zwischenzeitlich auch mal so ein paar Szenen, wo er auch vorwirft, dass er so misshandelt wurde und er sagt, ja, und die haben mir ein Hundehalsband umgelegt und wie scheiße ich misshandelt wurde. Und irgendwann gibt's dann aber auch ein paar Folgen später, wo dann gesagt wird,
du wolltest das.
Du fandest das geil.
Ja.
Also come on, das war deine Idee. So, du hast es jetzt abgestempelt, als wir haben dich misshandelt, aber du bist gekommen und wolltest es. Und wo du bei ihm dann auch so dieses, ach, was, wurde ich gar nicht so misshandelt? So, also das ist auch so ein bisschen immer Teil davon. So, und natürlich sagen die das natürlich auch, aber es wird, also erst sagen es ja, glaube ich, Schiff und Kendall, so du wolltest es. Aber dann geht er ja nochmal zu Connor und Connor sagt auch so, nee, du fandest das geil. So, das habe ich schon so mitbekommen.
Ja, aber
so,
ich weiß nicht, wenn da drei ältere Geschwister sind, die halt einen haben, den sie irgendwie quälen können. Mhm. Ich glaube, die würden eher zusammenhalten bei dieser Quälerei und sagen, nö, das hat er sich alles eingebildet, das war alles seine Idee oder sonst irgendwas.
Es gab aber auch am Ende, in der letzten Folge, glaube ich sogar, wo sie dann alle da nochmal hier den Mixer benutzen und Kendall krönen und so weiter. Stimmt nicht, das war nicht in der Szene. Das war vorher, kurz vorher, sorry. Wo Schiff meinte, ihr könnt mich nicht anlügen. Wo die beiden auch nach dem Berggipfel versuchen, ihn auszuboten. Und Schiff so sagt so, Leute, das ist genau das gleiche wie damals. Oh, Daddy, Schiff hat Schokoladenmilch im Range Rover verschüttet. Das war so eine schöne Aussage, wo du so direkt weißt, okay, ja. Die Brüder haben auch damals auch schon zusammengehalten und die kleine Schiff außen vor gemacht, ne? Und gleichzeitig Kendall als Ältester so. Alle haben ihr Schäfchen zu tragen und alle sind da.
Kinder sind scheiße, ne?
Kinder sind
oder Kinder können scheiße sein, sag mal so, ja.
Das ist eigentlich das, was man in der Serie lernt, ne? Das bleibt ein bisschen hängen.
Ja, aber ein Kind. Also ich würde jetzt auch mal dann Roman abhaken. Mir tat er fast auch echt immer mal wieder so ein bisschen leid, was er halt durch seine große Klappe irgendwie dann immer wieder vereitelt hat, würde ich jetzt sagen.
Aber machen das nicht alle? Also jeder vereitelt es mal durch seine große Klappe. Man kennt in der ersten Staffel ganz klar schon am Telefoncall, Roman zwischendurch sowieso immer und wenn er dann am Ende sowieso rogue geht und alle Leute feuert. Aber auch Schiff bei den Pierces am Familienessen, schon klar ist und sie dann so, come on Dad, du kannst doch einfach sagen und das alles vernichtet. Das war
aber da muss ich auch sagen, ne, die Pierces, wo ich mir gedacht habe, ja, ich finde es schön, dass es halt nicht nur bei einer Familie irgendwie scheiße ist, sondern dass da halt auch noch so eine weitere Großfamilie beziehungsweise so ein weiteres Großvermögen gezeigt wird, was ebenfalls eine Menge Probleme unter der Oberfläche hat und wo halt auch nicht alles so grün ist, wie es gerne mal gemacht wird. So, ja. Deswegen, also ja, Roman, wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, für ihn würde es mir am meisten, glaube ich, leid tun. Für einen, für den es mir gar nicht leid tut, aber das liegt irgendwie so ein bisschen auch an der Serie, weil sie ihn so ein bisschen auch zum Dulli von vornherein gemacht hat und immer so ein bisschen auch an den Rand gedrängt hat, ist halt Connor, das Kind aus erster Ehe, gespielt von Alan Ruck, den viele vielleicht noch aus Ferris macht Blau kennen.
Nee.
Nein,
du hast Ferris. Aber Andreas, jetzt sag doch nochmal, wann du herausgefunden hast, wer Kieran Culkin ist.
Gestern Abend in der Recherche.
Stark.
Gestern Abend in der Recherche.
Also, hattest du nicht irgendwie den Eindruck, ich finde, man merkt es, man sieht es ihm noch an.
Man sieht's.
Nein.
Null. Nein, du siehst nicht, dass es der Bruder von Macaulay Culkin ist.
Nee, aber weil, wann hat man denn Macaulay Culkin das letzte Mal richtig
nüchtern
und bei sich gesehen? Na, diese Kinderfilme, die sind mir nicht so präsent. Deswegen konnte ich da ganz unvorbelastet reingehen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass keiner dieser Darsteller, auch wenn die schon super viel gemacht haben, bisher so eine Rolle hatte, wo man sagen würde, das ist die Rolle ihres Lebens gewesen. Mhm. Und das war für mich schon auch ein Vorteil bei diesem Cast.
Total.
Dass man die alle irgendwie schon mal gesehen hat. Schreck sagt, na doch, der hat da in Teil 2 von Toy Story eine Stimme gesprochen.
Also,
aber
also,
du weißt, was ich meine. Niemand hatte so eine prägende Rolle.
Ich gebe dir bei allen recht, ich würde halt aber dennoch Brian Cox außen vor lassen.
Ja, gut.
Ja, weil das ist halt wirklich ein sehr renommierter und auch schon etwas älterer Darsteller. Der hat schon eine Menge gemacht. Also Brian Cox ist meiner Ansicht nach, der hier den Logan Roy spielt, ist meiner Ansicht nach mit der bekannteste im Cast. Jeremy Strong hat, glaube ich, sogar schon mal eine Oscar-Nominierung gehabt, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und gucke ich gleich mal nochmal nach. Aber den würde ich so ein bisschen außen vor nehmen. Ich gebe dir recht, man hat irgendwie schon Glück, weil zum Beispiel Angus McFadden, der hier den Tom spielt, den kennt man, wenn überhaupt, als hier Mr. Darcy aus Stolz und Vorurteil. Ja, das war so seine bekannteste Rolle. Und hier spielt er zum allerersten Mal überhaupt einen Amerikaner. Mhm. Das hat er vorher wohl noch nie gemacht. So, ja. Und Sarah Snook, muss man ja auch mal sagen, die ist Australierin, ne? Also die ist auch, was Dialekte oder beziehungsweise so was Sprache angeht, ist die halt auch echt wirklich eine professionelle Darstellerin. So, ja. Ne? Also das, oder beziehungsweise eine extrem gute Darstellerin. So, ja. Aber ja, ich fand es lustig zu sehen, dass es der Bruder von Macaulay Culkin ist, der hier so ein das spielt, was Macaulay Culkin vielleicht hätte werden können.
Ja, voll.
Ja.
Wenn irgendwo nicht die Drogen dazwischen gekommen wären. Mhm. So. Aber ich gebe dir recht, es tut der Serie gut, dass es nicht die allzu bekanntesten sind.
Total.
Die trotzdem aber mega viel Erfahrung haben, ne? Teilweise Theater und Serien und Filme und so. Also alles super versierte.
So echte reiche Menschen, die kennt man ja auch nicht unbedingt.
Ja, also ich wusste nicht, dass der Murdoch-Clan, auf dem ja hier diese Serie so ein bisschen basiert, beziehungsweise war es ja mal ursprünglich
außer
der Plan.
Außer Rupert habe ich kein Bild im Kopf.
Ja, genau. Ne? Es war ja mal ursprünglich der Plan, dass das ein Film über die Familie Murdoch wird, beziehungsweise also ein quasi Biopic. Mhm. Und naja, letztendlich ist das draus geworden.
Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe gestern so 2-3 Quellen gegengecheckt, wo das so stand, dass in der letzten Scheidung von Rupert Murdoch als Auflage an die Ex-Frau stand, dass sie keine Storyline-Ideen an die Succession-Leute geben. Also vielleicht ist das Desinformation, die ich gerade verbreitet habe, aber zumindest gab es ein paar Artikel dazu. Und das
müssen wir mal
fände ich natürlich nice.
Ja. Ich möchte noch kurz 2 Sachen hinzufügen zu Roman und auch zu Tom. Ich finde, die haben 2 tolle deutsche Synchronsprecher abbekommen.
Tom ist Hammer nämlich.
Tom, muss ich sagen, der hat eine fantastische deutsche Synchronstimme bekommen. Der hat dieses Weiche. Mhm. Ja, also dieses Weiche.
Ja, und so unsicher.
Ja, also, unsichere, genau.
Ja, dann gehe ich mal. Okay, Schiff, dann mache ich das mal. Ja,
ja. Das macht der Synchronschauspieler, macht es echt gut. Ja, und Roman hat die Stimme von Ruffy. Daniel Schlauch.
Mhm. Okay.
Also, wenn ihr genau mal hinhört.
Ja, okay.
Mhm. Ja,
aber wie übersetzt sich das mit den ganzen Fucks? Weil
die sagen Fuck.
Ja, okay, ja, gut. Ja.
Also es ist tatsächlich viel bei englischen Begriffen geblieben. So manches kriegt man natürlich nicht so hin. Ne? Also weiß ich nicht. Ich glaube hier, Tom sagt so einen geilen Satz, einer seiner Lieblingssätze. Fuckerados oder irgendwie sowas. Ja, ich glaube, sowas haben sie halt einfach nicht übersetzen können.
Ja, okay.
Aber
Herrschaftszeiten. Ja. Nee, so ist es nicht. Aber ja. Nee,
genau, Tom.
Das glaube ich jetzt nicht. Ja, also Toms Stimme finde ich nämlich im Deutschen auch cool. Mhm. Ich musste dann leider auch in der 4. wechseln, weil Logans Stimme plötzlich eine neue war.
Ja, Logan hat leider eine neue Stimme bekommen im Laufe der Serie, was vielleicht damit zusammenhängt, dass, dass der Sprecher vielleicht, weiß nicht, anderweitig verpflichtet war. Vielleicht ist er auch, genau, Fucklehead.
Aha,
ja. Fucklehead. Buckle up, Fucklehead. Ist einer der Lieblingssätze von Matthew McFadden, die er als Tom sagen musste. Und sowas kannst du halt nicht übersetzen.
Ja. Ja.
So, also nur kurz das nochmal am Rande. Wir waren ja eigentlich bei Connor. Ich finde, Connor ist ein Dulli, als Dulli eingeführt worden und ist ein Dulli geblieben.
Ist der Comic Relief.
Ja.
Pretty much. Also klar, man kriegt schon hier
Tom
und da.
Tom ist schon...
Tom ist auch Comic Relief, aber so wächst halt in der Serie und
aber
wird
das
dann
ist
auch
so
für
crazy,
Drama gespielt.
Weil ich das nicht gecheckt habe. Als ich es beim ersten Mal geguckt habe, hab ich den Humor null gecheckt. Der ist mir komplett fern geblieben. Hm. Aber erst beim zweiten Mal habe ich dann so ein paar Szenen irgendwie so, die sind ja so hilarious, wo Tom irgendwie den einen Moderator auf seine Nazi-Vergangenheit ansprechen soll und dann so fragt, ja, der Zweite Weltkrieg, sag mal, was interessiert dich da eigentlich so? Und dann sagt er so, ja, die Ausmaße. Und so, ja, okay, und was genau? Ja, die ganzen Toten, 5 Millionen Deutsche, 4 Millionen Polen, 20 Millionen Russen. Und dann so, ja, vergisst du da nicht eine Sache? Irgendwie so. Und das ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
Stimmt es eigentlich, dass dein Hund auch Blondie heißt? Ja. Nein, nein.
Ja.
Andere Schreibweise.
Ja. Ah ja, dann ist ja okay.
Oh, okay. Ja.
Dann sehe ich hier keine Probleme.
Ja, ja. Okay, okay. Okay. Also, sorry, ich muss jetzt einfach nochmal fragen.
Ja. Ja. Conne, ich habe fast gar nicht verstanden, warum er da ist. Der gibt nur Geld aus für seinen Wahlkampf und irgendwie spielt dieser Wahlkampf eigentlich nur eine Rolle, dass er kommt und sagt, ich bin bei fast 1%.
Ja, ja.
Ja. Mhm. Und dann irgendwo war das so redundant, dass ich mir gedacht habe, ah ja, ey.
Er ist auch nicht so der...
Habt ihr nichts Besseres mit ihm anzufangen? So?
Der ja so ein bisschen der Bruder von Logan, der ja so der irgendwie so ein Feind ist. Und quasi, es wäre ja cool gewesen, wenn Connor beispielsweise so ein Typ gewesen wäre, der sagt, okay, ich will damit nichts zu tun haben. Mhm. Ich bin der Normale hier und ihr macht euren Scheiß, aber haltet mich da raus so. Und er, also wenn er quasi das Neutrale ist, wie so im Sommerhaus, wo du auch so ein normales Paar hast, damit du siehst, was die Normalen quasi sind.
Ja.
Sowas.
Ja, ja.
Aber und das ist ja gar nicht, der ist ja komplett verblendet.
Ja, ja. Und seine Beziehung finde ich auch, also es gibt so einige... Character Arcs oder so, die auch nie so richtig zur Blüte kommen. Mhm. Und für mich ist seine Freundin und dann Frau ist also ist eine sehr verzwickte Beziehung und man denkt ja trotzdem immer noch, irgendwann wird ihr das alles zu viel und irgendwann haut sie auf den Tisch und sagt, leck mich Leute, ich gehe nach Hause. Aber stattdessen, also das ist ja auch eine Entwicklung, ist sie am Ende dann doch so, dass sie sagt, ey, irgendwie arrangiere ich mich. Ich sag ihm auch zwar mal die Meinung und sag, was ich wirklich denke. Aber am Ende steht sie halt doch da und die heiraten.
Ja,
und nee, sie heiraten noch nicht, oder?
Ah, heiraten sie.
Ja.
Ja.
Am Todestag, wo sie dann noch da stehen und sagen, wollen wir es jetzt heute durchziehen oder nicht? Und dann gibt es die Diskussion. Ja. Wieder eine Hochzeit, die man nicht sieht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Connor, du möchtest doch noch heute heiraten. Ja, jetzt haben wir doch alle da. Wollen wir dann nicht doch? Und dann heiraten sie. Es wird halt nicht großartig thematisiert, aber die heiraten dann an dem Tag. Mhm. Am Todestag von Logan.
Okay.
Und dann ist danach ja dann wird das Erbe, dann hat sie ja die Wohnung gekauft für die beiden, dann ziehen sie ja da wieder ein und so. Das ist schon...
Zu einem horrenden Preis.
50 Millionen oder so?
Nee, mehr, glaube ich.
Waren's mehr.
Mehr.
Okay.
Und ich frage mich die ganze Zeit, woher hat der das scheiß Geld, wenn er schon irgendwie über 100 Millionen in seinen Wahlkampf geblasen hat, der nichts macht?
Ja, kann er sich vielleicht nochmal 100 Millionen vom Daddy leihen? Also wahrscheinlich wird er auch ein bisschen was geerbt haben, behaupte ich mal.
Ja, gut, und durch den Verkauf der Firma wird er auch noch was kriegen.
So, ja.
Aber Villa zum Beispiel ist für mich genau das gleiche Beispiel, wie man also ist für mich eine weitere Figur, die diesen, diesen Raubtierkapitalismus irgendwie rechtfertigt. So. Also dieses so ein Vivi Tom, der sich halt wirklich dazu, weil sie weiß auch, was Besseres wird ihr nicht passieren. Sie hat einen richtig arschvoll Kohle durch Conne.
Mhm.
Ja, sie wird sich um nichts mehr Sorgen machen. Er frisst ihr so gesehen aus der Hand, lässt sich von ihr alles gefallen, was sie da irgendwie versucht, so über die sanfte Tour, sag ich mal, in die Wege zu deichseln oder in die Wege zu bringen. Und am Ende, was hat sie für eine Option? Ihr missratenes oder beziehungsweise ihr misslungenes Theaterstück nochmal irgendwo aufziehen, ohne Finanzierung, beziehungsweise ohne die Finanzierung von dem Mann, der halt irgendwie daran geglaubt hat, so, ja. Oder was, als Model oder sonst irgendwie Autorin nochmal irgendwie anfangen von vorne? Never ever. Die ist genauso, sag ich mal, kalkuliert dann in dem Moment, also die hat genauso den Taschenrechner
aber
im Kopf.
Aber sie sagt
sie. Sie ergibt sie sich dem
einen. Und das fand ich irgendwie eine crazy
aber
Szene.
Was,
weil
was,
sie
was
so
sagt
gut
uns
sagt.
Das über den, also weißt du, und das ist halt für mich so dieses Ding. Das ist wieder so ein weiterer Beweis dafür, wie weit gehst du eben, um dein Leben abzusichern? Was bist du bereit zu schlucken, um dein Leben abzusichern?
Da fand ich aber auch spannend, was Villa angeht, gab es ja auch eine Szene mit ihrer Mutter.
Ja.
Die so ja sehr Advokat dafür ist, dass sie ihn doch bitte heiratet. Und ach, ist doch so ein toller Mann, dieser Connor. Er wird sich doch um alles... Mensch, Villa, wie kannst du denn nur nicht?
Sie
so,
kann ja auch First Lady werden. Also das ist ja eine reelle
1% First Lady vielleicht.
Ja. Aber, Entschuldigung, ich weiß, du hast natürlich da deine Struktur. Aber wenn wir jetzt schon bei dieser Folge sind, also bei Connors Wedding, ich würde einfach gerne, unglaublich gerne hören, was ihr dachtet, als ihr das erste Mal Staffel 4, Folge 3 gesehen habe, die ja auch noch passenderweise Connors Hochzeit heißt.
Ja.
obwohl das nur wirklich in den Hintergrund tritt.
Ich habe gedacht, ziehen sie das jetzt wirklich durch?
Ja, ja.
Ja, ich hab mich wirklich gefragt, nachdem sie ihn schon einmal halt überleben lassen haben, weil Logan Roy sollte eigentlich in der ersten Staffel sterben. Ja, so, das war der ursprüngliche Plan, aber dann haben sie halt entschieden, okay, dieses Patriarchat, das müssen sie noch ein bisschen länger ausspielen, das bietet halt einfach noch ein bisschen mehr Stoff so.
Ja.
Und deswegen lassen wir ihn am Leben. Aber dass er dann plötzlich in Folge 3 der vierten Staffel, nicht mal so irgendwie auf der Mitte so, sondern einfach in Folge 3, plötzlich irgendwie diesen Anruf kriegen, so ganz beiläufig nebenbei so, ja. Was? Herzinfarkt oder keine Ahnung was, der soll jetzt sterben. Ich habe wirklich bis zum Ende gehofft, dass wenn sie landen und sie ihn ins Krankenhaus bringen, dann noch irgendwie so eine Rettung passiert oder so. Und dann halt erst irgendwie geguckt wird, wie man jetzt die Firma aufteilt oder so.
Es hätte auch gepasst, sogar zur Serie, dass sie, also ich dachte sogar vor der vierten Staffel, vielleicht lassen sie ihn sogar überleben, weil man so erzählt bekommen hat, dass alle Kinder auch nichts taugen. Und ich dachte, was wäre es eigentlich auch für ein geiler Mittelfinger, wenn Logan das einfach überlebt und sagt, es geht noch weiter.
Es wäre kein Ende gewesen.
Naja, er hätte es natürlich an wen anders dann verkauft. Das war ja zwischendurch auch immer mal im Raum und die Kinder gehen leer aus.
Wäre das ein gutes Ende gewesen? Wäre das wirklich von Vorteil gewesen? Du musst ja auch irgendwie, also wenn die Serie schon so sehr zeigt, wie scheiße all diese Leute sind, wie sehr ich sie alle gehasst habe, dann kannst du am Ende denen nicht ein Happy End geben. Kannst du keinem von dem wirklich einfach ein einfaches Happy End geben. Und Logan dann am Ende rausgehen zu lassen mit, ach, ich habe doch alles richtig, das größte Arschloch von allen, rausgehen zu lassen mit, ich habe doch alles richtig gemacht, ich habe mein Imperium verkauft und jetzt kann ich mich erfolgreich zur Ruhe setzen. Das hätte nicht zur Serie gepasst.
Ich weiß nicht. Also, weil ich glaube, wenn er diese Firma an Metzen oder wen auch immer verkauft hätte, ich glaube, das wäre der endgültige Bruch mit zumindest drei seiner Kinder gewesen. Und das ist ja so das Ding. Es gibt vorher diese Szene in der Karaoke-Bar, glaube ich, das ist, wo sie da in diesem Karaoke-Zimmer sind und wo er sagt, I love you, but you are not serious people.
True.
Und ich glaube, das hätte man tatsächlich gegen Ende noch ein bisschen schlimmer ausspielen können, sodass Logan zwar mit einem richtig dicken, fetten Verrechnungscheck da irgendwie sitzt, aber hat alles verloren. Er hat ja sogar seine, guck mal, selbst seine Beziehung, ne? Das sind ja auch so Sachen, die nie so ganz klar sind. Ja, dann macht er mal kurzzeitig mit der, wie soll man sagen, mit dem Concierge von dieser Pierce-Familie rum.
Mhm.
Beziehungsweise hat er irgendwie eine Affäre. Dann hat er ja, Marcia behauptet ja immer noch bis zum Ende, sie wären irgendwie halbwegs zusammen gewesen. Dann kommt noch diese Assistentin aus dem Nichts, die dann irgendwie plötzlich mehr Macht hat, als man es irgendwie begriffen hat. Warum? Ja, und dann am Ende da richtig verzweifelt. Das fand ich eine geile Szene.
Wollte ich gerade sagen.
Da muss ich sagen, da war ich ein bisschen, da habe ich mich selbst geschämt. Ich war nämlich echt schadenfroh. Als sie dann in diese Wohnung versucht zu kommen. Ich glaube, das ist als sie versucht in die Wohnung zu kommen und dann da irgendwelche Sachen oben bei Logan rauszuholen, so, ja. Und wo sie dann ihre Handtasche da irgendwie auf dem Fußboden ausbreitet und Roman noch so richtig hilfsbereit und freundlich ist, so, was ich auch nicht ganz verstanden habe, wo er sie vorher auch genauso beleidigt hat oder genauso als, wie soll man sagen, Bettgespielin abgestempelt hat wie alle anderen. Da war ich innerlich so ein bisschen hämisch. Schäme ich mich für, ich gebe es zu. Aber ich muss die Genugtuung, kann ich jetzt auch nicht
absprechen. Ja, ein bisschen schon, klar, kann ich vollkommen nachvollziehen. Für mich war diese Szene schon so ein bisschen der Turning Point, weil vorher denkst du halt, wie bei allen anderen, ja gut, das ist halt ein Power Grab, das ist halt ein Machtspiel. So klar schläft sie mit dem CEO, weil sie da ihren Moderatorenjob raushaben will, ihr Probetape auch wunderschön.
Wunderschön. Die Szene mit dem Probetape war auch super.
Ach Gott. Können wir den Laptop benutzen? Nee, das ist gerade ganz schlecht. Na gut. Deswegen, und da fand ich dann zum ersten Mal dann so, da kam für mich dann der Bruch so, ja, okay, da waren schon Emotionen bei ihr. Also wie fertig sie da ist, dachte ich so, okay, das ist, vielleicht sollte ich sie nicht einfach mit allen anderen in den Topf werfen, nur weil alle anderen so scheiße sind. Sie scheint da schon echt Emotionen dabei gehabt zu haben.
Allerdings hat sie auch eine gewisse Selbstsicherheit ausgespielt.
Natürlich.
Die ich ihr an ihrer Stelle nicht, also die ich sie nicht ausgespielt hätte. So. Also die kam ja schon teilweise auch echt arrogant rüber.
Natürlich. Sie musste aber auch mithalten. Ne? Und wenn du da in irgendeiner Form, also wenn sie sich wirklich Hoffnung macht, mit Logan eine Beziehung zu führen, dann muss sie natürlich auch mit der Familie mithalten und dann muss sie da auch so reingehen. Sie kann nicht als Assistentin da irgendwie so ein bisschen leicht mitgehen oder so weiter. Aber die Szene, die ich doch so wunderschön fand,
in der Kirche,
ja, wo dann die Mutter sie noch dazu holt und dann alle vier Frauen da vorne in der ersten Reihe sitzen.
Nee, also, das bist du, als ich mit Logan zusammen war.
Das ist meine. Und das war so stark, so dieses, okay, wir sprechen es einfach mal alle aus und alle so, auch dieses Toxische von wegen, dass man ja immer die Betrügerin, die andere, ne, als böse darstellt, so. Aber wie sie alle zu viert da sitzen und alle Logan gemein haben und eigentlich gar keinen Grund haben, aufeinander sauer zu sein, weil, ne, so, und wie das so alles mitschwingt, wie das so auch alles, wir können das alles hinter uns lassen. Die Szene fand ich super stark. Die hat mir richtig gut gefallen.
Ja, oder halt, ne, da sind dann mindestens drei Frauen, die sind schon so weit in dieser Geschichte mit Logan vorangeschritten, dass für die das so, ja, es ist passiert. Also sie haben ein inzwischen sehr dickes Fell, um darüber irgendwie stehen zu können. Das hat Kelly. Hat sie noch nicht. Mhm. Ja, sie ist ja noch relativ frisch, die Emotionen, die Trauer und so weiter und so fort. Aber da sind drei Frauen, die sich mit dem Status quo abgefunden haben, ja, die halt schon irgendwie, deren Namen schon längst verhärtet sind, so, ja. Und das ist wieder so eine bezeichnende, das ist denen auch schon fast wieder, ja, nicht, ich will nicht sagen gleichgültig, aber das ist schon irgendwie so lange her ist oder beziehungsweise die Trauer, die Schmerzen und so weiter, die sind alle durchgemacht worden. Ja. Und jetzt kann man halt so abgebrüht darüber reden. Dieses Abgebrühte ist, glaube ich, das, was uns Zuschauer dann irgendwie entweder irritiert, verstört oder irgendwie auch amüsiert. Ne? Das kann natürlich auch sein.
Für alle außer Kelly ist Logan schon zigmal gestorben.
Auch wahr.
Aber ja, nochmal kurz zu dieser Folge selber. Ich fand das inszenatorisch einfach ein Meisterwerk. Also diese ganze Folge, wo er im Flugzeug ist und man nicht so richtig weiß.
Ja.
Ich habe gestern nochmal HBO selbst hat ja auch so einen Podcast mit den Serienmachern, die wirklich zu jeder Folge nochmal sprechen und ich habe mir das zu der Folge nochmal angehört. Und was ich auch ganz bemerkenswert finde, ist, dass sie die Szenen auf dem Schiff gedreht haben, wirklich mit Tom am anderen Ende. Also der zu dem Zeitpunkt nicht gedreht hat, logischerweise nicht den Gegenschuss gedreht hat, sondern irgendwo quasi drehfrei hatte und trotzdem diese Konversation mitgespielt hat. Und in der Serie ist das so eine unglaubliche Folge, weil keiner hat so richtig Informationen in dieser Situation. Jeder sagt siebenmal das Gleiche und auch wie, also ist auch alles in Echtzeit ja erzählt, diese Szene. Also die Kamera ist fast ja schon irgendwie so sehr penetrant immer auf den Leuten und keiner weiß so richtig, was ist denn jetzt? Und gerade diese Szene, wenn ich glaube ja, Ken und Roman sind ja die ersten beiden, die das dann so ein bisschen hören und das Telefon schon hin und her geben mit Tom, der es teilweise dann ans Ohr hält und man sieht ja aber auch Logan nicht, was ich so geil finde, dass man ihm diese Würde lässt und ihn nicht zeigt in diesem Zustand, nur den Torso. Und dann sind sie da schon dabei. Aus Zuschauersicht fragt sich auch keiner, holen sie jetzt Connor, weil wir alle schon drei Staffeln lang erzählt bekommen haben, warum niemand jetzt denkt, ob wir Connor holen, ob der jetzt heiratet oder nicht und auch natürlich bezeichnet, dass seine Hochzeit da so belanglos ist. Und dann holen sie irgendwann Schiff, wo das schon irgendwie ein paar Minuten läuft und dann kommt Schiff rein und ich weiß leider nicht mehr genau den Wortlaut, aber so sinngemäß kriegt sie den Hörer so sehr unvermittelt von Ken, der irgendwie so irgendwas sagt von, ja, ich weiß nicht, ob der schon tot ist oder hier willst du dich verabschieden. Und sie so, what the fuck? Sie kriegt das Telefon, ist gerade noch im Nebenraum Party machen gewesen. Und an der anderen Seite ist Tom, der auch nicht so richtig weiß, ja, lebt er jetzt noch? Ja, verabschiede dich mal. Aber vielleicht ist er auch schon tot. Keine Ahnung. Vielleicht landet er aber auch und lebt noch. Wir wissen es nicht. Sag jetzt was. Und sie so, Dad, ich liebe dich. Was? Also, oh, das war so stark. Also da dachte ich echt, da war ich den Tränen nah.
Vollkommen. Also da finde ich auch, Staffel 4 hat definitiv die Folgen, die Themen behandeln, die irgendwie größer sind als die Serie. Weil das ist einfach so eine Situation, da ist egal, ob die reich sind oder nicht und da ist egal, was sie vorher durchhaben, was die Beziehung ist. In der Sekunde sind es einfach nur fucking drei Kinder, die übers Telefon erfahren, dass ihr Vater gerade stirbt oder tot ist. Und das ist so, wie vollkommen überfordert diese Situation ist. Da kann dich kein Geld retten, da kann dich kein Status retten, da kann dich gar nichts vorretten. Das so hautnah mitzuerleben und so schonungslos einfach draufgehalten zu bekommen, richtig krass. Also das ist vollkommen eine der besten Folgen überhaupt. Und vierte Staffel hat halt noch so ein paar Folgen, die halt so ein bisschen versuchen, noch ein größeres Bild zu zeichnen. Auch die Wahlkampf, die Wahlnachtfolge.
Die Wahlnachtfolge ist auch eine meiner Lieblingsfolgen.
Deswegen, weil da passiert so viel, wo du merkst, was dahinter steckt. So, ich meine, das ist ja ganz klar einfach, wie Trump zum Präsidenten wurde, einfach nur szenisch dargestellt. Und das,
was passiert hier?
Das ist so die Stärke hier? Der vierten Staffel, weil ich fand vor Folge 3, so, ich habe die ersten zwei Folgen von Staffel 4 gesehen und wie gesagt, ich hatte eine kurze Pause vorher. Und dann ging es so los und ich dachte so, ja, okay, jetzt erzählen wir nochmal, die Staffel fängt wieder genauso an wie die anderen Staffeln auch. Okay, wer wird es wohl diesmal sein, um den es geht? Oh ja, was wird der nächste Deal sein? Und mit der Staffel, mit Folge 3 bricht es halt so total. Dann ist so, okay, Logan ist tot. So, okay, was passiert jetzt? Und da war ich nochmal richtig engaged und dann zieht die vierte Staffel echt nochmal schön alles zusammen.
Aber ich muss echt sagen, und da wären wir vielleicht jetzt einfach mal bei Logan Roy, ich war schon traurig, dass er nicht mehr da war. Also ich fand, der war halt so ein Fixpunkt innerhalb dieser Serie, zu dem ich mir gerne zurückgekommen bin. Unter anderem, weil er halt einfach schon mit die geilsten Sprüche, und ich meine, sind wir uns einig, ne? sind wir uns einig, diese Serie hat einfach geile Dialoge. Also so, das muss man halt mal sagen, sie lebt von Dialogen und man hat sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben, coole Dialoge zu machen, die nicht irgendwie, ja, diesen Erklärbär-Faktor haben, sondern halt dich einfach mit reinholen und dich irgendwie verwirren, aber gleichzeitig belustigen oder auch niederschmettern und so. Und ich finde, das haben die wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Und er ist ja ein Garant für die One-Liner schlechthin, so, ne? Von wegen, naja, dass du keine schmutzigen Hände hast, liegt nur daran, dass dein Hurenhaus auch Maniküre anbietet und so, ja. Also das ist so Dinge halt, ja. Aber ich finde, über ihn, ich glaube, es ist Marsha, die den für mich bezeichnendsten und treffendste Aussage zu Logan Roy macht. Er kann nichts oder er kann nur lieben, was er auch brechen kann. Und das fand ich, das bringt diese Figur halt echt sehr, sehr gut auf den Punkt, so, ja. Weil er macht ja nichts anderes. Er manipuliert und deichselt von vorne bis hinten seine eigenen Kinder und spielt sie gegeneinander aus, beziehungsweise macht ihnen Versprechungen, die er nie hält, beziehungsweise sagt nie eine klare Antwort, sondern gibt immer nur irgendwelche unklaren Antworten oder Antworten, aus denen er sich irgendwie wieder rausziehen kann, weil er nie irgendwie ein richtiges Statement ablässt und so weiter. Und gleichzeitig halt, ja, ist er halt dieses alte Alpha-Tier, was sich irgendwie gegen alle Widerstände irgendwie in der Geschäftswelt durchgesetzt hat. Klar, man kriegt diese Scharmützel zwischen ihm und seinem Bruder, James Cromwell, auch nochmal ein großer Name, ja. Ne? Muss man sagen. Also nicht nur
das stimmt. Den kenne sogar ich.
Ja. Schweinchen namens Babe.
Schweinchen namens Babe, genau.
Six Feet Under. Ja, noch was?
Okay. LA Schweinchen namens Babe. LA Confidential vielleicht?
Ja.
Na, er weiß wieder nicht, wie er findet. Ich meine, das fand ich halt auch cool, dass der Bruder zwar immer so als diese moralische Instanz irgendwie dargestellt wird am Anfang, aber dann gab es ja auch dieses Zwiegespräch, diese Reden, wo der Bruder irgendwie was gesagt hat oder da waren sie irgendwie zusammen irgendwo und dann fängt der Bruder wieder an, irgendwie was zu erzählen, ich glaube sogar von einer echt breiten Öffentlichkeit oder von einer größeren Menge und Logan gibt aber dann Paroli und sagt halt, Alter, du kannst mir schon was erzählen so, aber du bist auch nicht viel besser. Ja, und das fand ich halt schon, fand ich halt schon ganz cool, dass Logan, klar, er ist der harte Hund, ne? Er ist der Unbarmherzige. Ich meine, allein in der ersten Folge so merkt man ja eigentlich schon, wie wenig oder wie streng er über seine eigene Familie denkt.
Hat der Bruder von Logan eigentlich das Imperium irgendwie mit aufgebaut und sich dann zerstritten und hat sich abgesplittet oder so? Weil der ist ja auch stinkreich.
Ja, und er ist auch bei einigen Aktionärsabstimmungen.
Genau,
ist
er, dann und er ist ja auch
Vorstand. Er hat Vorstand, er hat Anteile an der Firma, aber ich glaube nicht, dass er großartig mit aufgebaut hat.
Also das habe ich nicht auch noch nicht mitbekommen, sondern man weiß es wirklich nicht, was jetzt genau.
Der war halt damit immer im Vorstand, wie genau Waystar Royco jetzt aufgebaut wurde und wo das alles herkommt, wird glaube ich nie so ganz geklärt, aber die sind ja schon immer reich gewesen und klar, die komplette Vergangenheit wird schon geklärt, damals in Irland und so weiter, also er hat sich schon aus dem Nichts aufgebaut, aber ich glaube nicht, dass sein Bruder da viel mitgemacht hat. Der hat halt mit profitiert von der Familie einfach.
Ja, vor allem, weil er ja auch irgendwie sagt, dass er nicht Teil dieser Medien oder dieser Welt sein möchte, die Roy, die Logan quasi errichtet hat. So, ne? Aber auch da, wie gesagt, anhand von Logan so viele geile Szenen, wenn er sich da in diesem Newsroom auf
so
diese
geil.
Kiste stellt und diese Rede hält und so weiter, wie er halt sagt.
Weil das erste Mal arbeitet, gefühlt.
ja.
Oder wo er den Präsidenten warten lässt.
Genau, wo er den Präsidenten warten lässt. Auch super. Richtig, ja. Ja. Oder halt, wo sie auch auf dieser Veranstaltung sind, die den eigentlichen Präsidenten demnächst inoffiziell bestimmt. Ja. So, auch das wieder so gute, geile Szenen. Und Brian Cox, für mich beste Wahl, was diesen Patriarchen angeht.
Er hatte in diesem HBO-Podcast ist auch so ein Interview mit ihm, der ist ja auch hilarious offensichtlich im echten Leben, hat er gesagt, dass die Rolle am Anfang, wo die ersten 9 Folgen der ersten Staffel, war er noch Amerikaner. Und dann hat man das erst als schottisch geändert. Also irgendwann hat wohl der Jesse Armstrong gesagt, nee, du bist jetzt übrigens doch Schotte.
Mhm. Das passt besser. Weil er ja auch Schotte ist, ne?
Ja, exakt. Aber vorher war so, also da müsste ich nochmal rewatchen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja gut, wenn sie in der ersten Staffel beschlossen haben, dass er doch überlebt, dann macht es auch Sinn, dass sie dann eine Hintergrundgeschichte gegeben haben.
Du bist sonst Survivor, du bist Schotte.
Ja. Ich würde aber so ein bisschen, also ja, stimmt alles. Ich frage mich nur, oder habe mich zwischenzeitlich gefragt, wie viel von dem, was er an Manipulation macht, bewusst passiert?
Ja.
Oder inwiefern er
alles
das wirklich... Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon, dass er halt immer... er versucht, das Beste rauszuholen, aber er versucht für seinen Blick ist es auch das Beste für die Familie. Das ist nie ein, er will seine Kinder gegeneinander ausspielen, damit er das meiste hat. Sondern schon irgendwie, es ist schwierig, es wird nie ganz geklärt, aber es ist so dieses, er kommt aus seiner eigenen Haut nicht raus, das ist so das Ding und er muss seine Kinder ja treten, damit die das Beste rausholen, damit das Potenzial rauskommt. Und das war dann immer so, es gab immer mal so Szenen, wo du gemerkt hast, dass er irgendwie jetzt gerade versucht einzulenken, es aber überhaupt nicht hinkriegt, selbst wenn er wollen würde. So also dieses, eine der Szenen, ich glaube, das ist... Ist das noch erste Staffel oder zweite Staffel? Diese Familientherapie, wo sie sich bei Connor treffen?
Ja, ja.
Der Versuch von der Familientherapie, wo ich so dachte, oh, jetzt gehen wir ans Eingemachte. Jetzt wird mal wirklich geredet. Jetzt kommen die Sachen auf den Tisch und du merkst, nee, Logan ist überhaupt nicht imstande dazu. Ist so, die anderen so,
eine Sekunde
die anderen haben schon keine Hoffnung, dass was wird, aber okay, lass mal vielleicht, brauchen wir gar nicht.
Wir sind hier nur für die
Bilder. So, und da ist so dieses, Logan auch so ein bisschen als die tragische Figur zu sehen, der aus seiner Haut nicht rauskommt, der eigentlich auch eine Beziehung zu seinen Kindern gerne hätte, der sehr gerne hätte, dass dann Nachfolger wäre. Eigentlich fände er das, glaube ich, richtig gut, das abzugeben, aber er kommt aus seiner eigenen Haut nicht raus, zu wissen, dass nur er das kann. Und deswegen tritt er sie noch mehr, damit sie doch endlich mal zu dem werden, was er eigentlich sein will.
Das ist das Ding.
Das ist ja auch in der ersten Staffel gerade auch mit Kendall, entschuldige, dass... ist ja auch immer wieder das Thema kommt, so, was würde Dad jetzt eigentlich machen? Und Kendall geht ja auch gerade in der ersten Staffel und dieses gegen Logan zu gehen und einfach hinter seinem Rücken jetzt das Board zur Abstimmung zu bringen, das ist ja auch immer aus der Intention raus, okay, ich bin jetzt mal genauso hart wie Daddy. Mhm. Ich mach das jetzt mal genauso wie er. Dann wird er nämlich stolz auf mich sein. Und du hast immer das Gefühl, so, okay, vielleicht respektiert Logan das auch einfach. Ja. Vielleicht respektiert er, dass sie ihn jetzt, dass Kendall gegen ihn geht. Aber am Ende kommt er nicht raus und sagt sich immer, nee, ich bin dann doch hier oben.
Das hatte ich mir aber auch gedacht, dass er quasi oftmals, wenn er quasi intrigiert, quasi das macht, um zu sehen, welcher von den Kids kann sich durchsetzen, wer ist so krass und so hart. Weil er sagt, glaube ich, Kendall auch in der ersten Staffel, dass er too soft ist irgendwie.
Ja, das ist
und,
recht früh,
Genau, und dass er dadurch quasi so ein bisschen ausloten will, wer hat denn jetzt wirklich das Zeug für den Job. So.
Weil ich glaub, wenn er sagt in der zweiten Staffel, Schiff, du sollst CEO sein, glaube ich ihm das. Ja. Ich glaube ihm das, dass er doch eigentlich denkt, komm, wir kriegen das jetzt irgendwie hin und machen das.
Nee.
Ich glaube nicht, dass er permanent nur am Intrigieren ist, sondern dass er da auch selber sich selbst belügt.
Und das weiß ich nicht. Ich gebe dir recht, man kann schon, ich finde, das merkt man am stärksten am Ende der zweiten Staffel, als Kendall öffentlich sich gegen seinen Vater stellt. Mhm. Da sieht man ihn so leicht lächeln.
Mhm.
Da hat er so ein leichtes Lächeln, weil er sieht, okay, Kendall zeigt jetzt erstmals Eier, beziehungsweise mir die Zähne und stellt sich oder positioniert sich gegen mich. Das ist so, glaube ich, der Moment, wo er gesagt hat, geil, ich habe ihm doch was beigebracht oder ich konnte ihm doch was beibringen. Was für mich dagegen spricht, ist eben genau das, was du gesagt hast. Diese ganze Behandlung von Schiff und von Roman, weil er die halt wirklich so manipulativ gegeneinander ausspielt und einsetzt, dass ich ihm schon immer noch ein gewisses Kalkül da unterstellen mag und nicht eine Unfähigkeit, Emotionen oder emotional zu sein. Ich meine, er sagt selbst irgendwie, es fällt ihm schwer, sich zu entschuldigen. Mhm. Okay, wem nicht?
Ja.
Aber trotzdem, glaube ich, ist der einfach nur etwas enttäuscht darüber, dass er seine Kinder nicht so zu dem Bild geformt hat, das er gerne hätte oder zu den Menschen geformt hat, die für ihn nützlich sind oder für seine Firma, was er aufgebaut hat, für seine Legacy, ja, also für sein Erbe, dass die halt nicht das sind, was er eigentlich braucht, um sein Erbe fortzuführen. Und ich glaube, das frustriert ihn auch. Und aus diesem Frust raus trifft er auch meiner Ansicht nach erziehungstechnisch falsche Entscheidungen.
Total, aber ich glaube, also wenn man das komplett so auf Kalkül geht, dann würde man unterstellen, dass er selber nicht weiß, dass es gegen Ende geht, weil er muss da irgendwie hinkommen.
Aber das glaube ich auch. Also er ist ja so weltfremd, dass er sich, also er hat ja in dieser ersten Staffel logischerweise diese körperlichen Probleme, wo man ja eigentlich schon denkt, ne, er stirbt oder ist komatös oder whatever. Und dann gibt es aber, finde ich, gerade zweite, dritte Staffel, wo man so das Gefühl hat, okay, er ist so einer dieser Milliardäre, die immer denken, sie werden 150 Jahre alt und denken gar nicht dran, zurückzutreten und aufzuhören. Dann zieht er sich ja so ein bisschen zurück, ist dann 3 Folgen später, ist er wieder der CEO an der Macht. Und ich glaube schon, dass er sowohl seine Kinder enorm manipuliert und das auch mit bösester Absicht macht, sowohl Schiff als auch Roman, die er in schwachen Momenten erwischt und ihnen sagt, du kriegst die Firma, Schiff, zweite Staffel, dann hören wir die ganze nächste Staffel nichts mehr davon, bis er es mal wieder braucht. Roman hat ihm schon gezeigt, dass das nicht ist und trotzdem sagt er, als er merkt, Schiff und Ken sind auf anderen Pfaden unterwegs, doch, du bist mein Junge.
Romulus, du bist meine Nummer 1.
Ja, also das, er manipuliert sie so krass. Und ja, ich gebe euch auch recht, dass das immer auch so ein bisschen so ein Härtetest ist und er das immer cool findet, wenn sie ihm ein bisschen Paroli geben auf eine Art. Aber im Zweifelsfall tritt er allen in den Rücken. Er führt Schiff vor. Ken, als er das mit dem Autounfall mitkriegt, hat er ihn sofort zurückgesetzt, eine Staffel lang aus dem Game genommen quasi.
Ja, aber das macht
und
ja auch
Roman. Naja, er sagt, er beschützt ihn vor dem Bösen.
Ja, aber da vergisst du die Situation, in der Kendall gerade war, weil Kendall war gerade dabei, ihn wieder zu stürzen und hätte ihn gestürzt, wäre dieser Autounfall nicht gewesen. Das heißt, er setzt dich ja nicht zurück, sondern er sagt, komm, ich nehme dich wieder unter meine Fittiche. Wir ignorieren, was du gerade gemacht hast. Daddy kümmert sich und jetzt bist du bei mir.
Ja, aber das ist doch manipulativ.
Das ist ja manipulativ.
Natürlich ist es manipulativ. Ich meine nur, er setzt ihn nicht zurück von wegen, oh, du bist mein Star gewesen, jetzt hast du einen Fehler gemacht, jetzt bist du wieder untergesetzt.
Das kam ihm sehr gelegen, dass dieser Unfall passiert ist. Und ich würde aber trotzdem auch sagen, dass, ich meine, es sind alles Menschen und wir haben ja gesehen, die Emotionen kochen bei diesen Leuten auch schon mal hoch, beziehungsweise du musst dir nur das Richtige bringen und schon hast du auch irgendwie eine emotionale Reaktion, die vielleicht nicht unbedingt im Geschäftssinn ist, den man die ganze Zeit sonst irgendwie an den Tag legt. Und ich würde auch sagen, bei Logan Roy gab es Situationen, da hat er aus dem Bauch heraus, beziehungsweise aus der Wut heraus oder aus irgendwie einem Verdruss oder sonst irgendwas heraus entschieden, gehandelt, reagiert, irgendwas gesagt. So, das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich halte den Mann, wie gesagt, schon für einen sehr, sehr perfiden Strippenzieher, der genau wusste, wie er seine Familie klein hält.
Bis zu dem Punkt, wo ich diesen Satz in der Bar, wo er sagt, ich liebe euch, das fand ich so irritierend sogar.
Aber da sagt er sogar Entschuldigung, ne? Da entschuldigt er sich sogar. Ja.
Ich, also da habe ich die Nachtigall trapsen hören. Das ist dann wir haben jetzt nochmal die Szene, wie sie sich aussprechen, so, okay, jetzt kommt der Bruch, die werden sich wahrscheinlich, das ist so die Szene, wo sie sich das letzte Mal sehen. Er darf nochmal ich liebe dich und tschüss sagen und dann, okay, das war's.
Das finde ich halt so gar nicht gepasst, auch zum Rest des Writings der Show. Also das hätte das...
Ja, aber ich glaube, das war der Aufbau für eben Folge 3.
Ja, genau.
Naja, meine ich ja. Aber das passte gar nicht. Also sonst haben sie das auch nicht so gemacht, dass man das Gefühl hatte, oh, er braucht jetzt noch dieses Versöhnliche oder so.
Gut, es stand aber halt auch wirklich, ne, er wollte ja diese Firma loswerden. Und die Kinder haben ja ziemlich viel dafür getan, dass dieser Deal halt eben nicht zustande kommt. Das ist halt auch wieder so ein bisschen die Frage, sagt er das so, um halt eben nochmal zu einer gewissen Vernunft aufzurufen oder eine gewisse Vernunft zu erzeugen, um eben diesen Deal unter Dach und Fach zu bringen.
Das finde ich so ein bisschen schade daran, dass er so früh stirbt in Staffel 4, dass wir nicht wirklich die Hintergründe erfahren, warum er denn jetzt verkauft. Das läuft komplett abtrennt. Wir sind nur bei den Kids am Ende der Staffel 3, dass er entscheidet, jetzt die Firma abzustoßen. Ja. Plötzlich, was nie möglich gewesen wäre.
Oder auch diese Notiz im Testament.
Ja, darüber würde ich gerne nochmal, also über die Nachfolge, ne?
Genau.
Ja. Weil so wie du jetzt gerade über die Kinder gesprochen hast, habe ich herausgehört, dass du auch denkst, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass Logan schon eigentlich Kendall als den einzigen Nachfolger empfindet.
Ich glaube, wenn hat er Potenzial in Kendall gesehen und hat halt gehofft, auch nach dieser Kreuzfahrtgeschichte und dieser öffentlichen Diffamierung, sage ich jetzt mal, dass das derjenige ist, der das vielleicht mal machen kann.
Ja.
Aber ich sag mal so,
wie er hat wir sich das, ja nicht dafür entschieden, so.
Genau, ja. So wie wir, also so wie ich es verstanden habe oder in Erinnerung habe und so wie wir das ja auch gerne sagen, habe ich mir mal mit Bleistift eingetragen.
Ja, man weiß ja auch nicht, wann er es eingetragen hat.
Ja, genau.
Da, deswegen, aber da bin ich wieder bei diesem, es ist nicht komplett manipulativ und nur Kalkül und Hauptsache, ich kriege am besten raus, sondern ich glaube schon, dass er zwischendurch immer wieder sagt, ah, jetzt ist gerade Kendall. Und dann entwickelt sich wieder und ah, leider ist er doch nicht so gut. Ah, gehen wir doch zu Schiff. Ah,
aber dann müssen wir halt immer wieder feststellen, dass diese Menschen da auch ja über ihre eigenen Wesensarten, Emotionen und was weiß ich stolpern immer. Und dann eben wahrscheinlich wieder irgendwas bringen, was Daddy halt enttäuscht. Okay. Und dann hast du halt das Problem. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt schon. Oh, wir haben schon lange geredet. Ja,
wir haben noch nicht mal, und wir haben noch nicht mal über die ganze Optik geredet. Ja, das über auch die Drehorte, mal, genau, die Ausstattung.
Das müssen wir auch noch mal einmal erwähnen, ne? Also dieses Apartment, in dem Logan lebt, das ist ja wirklich auf dieser Billionärs- oder Milliardärsmeile in New York. Ja, die Innenausstattung wurde von irgendeinem Ausstatter, also von einem wirklich hochwertigen Ausstatter, extra da reingeholt. Das war nichts davon war da drin. Und dann halt wirklich, ne, sie fliegen nach Norwegen, nach Island oder was weiß ich, auf den Yachten. Es ist alles vor Ort, on location gedreht, analog, ja, also auf Filmmaterial teilweise, was den Machern auch sehr wichtig war. Plus sie gönnen sich dieses 90-Sekunden-Intro, ja, also das Ding ist schon groß, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt immer groß wirkt, ne?
Die haben bei der Hochzeitsfolge, also wo Logan stirbt, haben die Macher erzählt, dass sie sogar also ne, diese Filmrollen dann überall im Set platziert haben, damit sie durchshooten können und währenddessen wechseln, sodass eine Kamera immer gefilmt hat, während die andere die Filmrolle gewechselt hat. Also super krass.
Also ja, es mag auf den ersten Blick nicht so scheinen, aber diese Serie ist wirklich auch hochwertig und von der Inszenierung her wirklich geil. Ja. Ich fand es halt auch immer wieder faszinierend. Mich hat das kurioserweise immer wieder an Battlestar Galactica von Ronald D. Moore, also diese zweite Serie, erinnert, weil die Kamera ja teilweise in den Räumen ist und die haben es ja dann wahrscheinlich auch mit einer entsprechend hohen Auflösung gedreht, aber sie sind ja in den Räumen, nehmen immer so diese Halbtotalen auf und dann zoomen sie aber immer wieder ran an so viele einzelne Protagonisten, wenn sie irgendwas sagen oder wenn irgendwie eine geschockte Reaktion. Habt ihr
die Arrested Development Zusammenschnitte gesehen, quasi, wenn Arrested Development mit Sounds und so von Succession und andersrum quasi und es passt halt eins zu eins, das ist genau das gleiche, das ist so geil. Es wurde auch mit irgendeiner AI, wurde quasi die Stimme aus Arrested Development in Succession reingemacht, das ist so, das ist so crazy gut gemacht, also es passt eins zu eins auch drauf.
Und ich fand schon allein in dieser ersten Folge, dass sie in diese Hubschrauber steigen und zu dieser Wiese fliegen, wo sie dann dieses Spiel machen, so, ich fand, die haben immer gute und nicht so, ich weiß nicht, in so vielen Filmen siehst du immer irgendwie, weiß ich nicht, so eine Montage von der protzigen Villa, wo dann irgendwie irgendwas, weiß ich nicht, ein dickes, fettes Bankett gezeigt wird und so. Das hatte die Serie eigentlich nie groß notwendig. Beziehungsweise, wenn sie irgendwie diesen Reichtum repräsentiert hat, dann immer mit so ein bisschen, mit so einem gewissen Understatement. Auch diese ganze Veranstaltung da bei Metzen.
Ganzen Instagram-Account, der quasi die Mode quasi sich anschaut. Ja. Und wo dann irgendein Hemd was Tom anhat und dann kostet es irgendwie $4,000 oder so. Und, das aber das halt, checkst du nicht.
Wie dieses Geld halt so belanglos wirkt. Du siehst halt schon immer, wie es aufgebaut wird. Auch diese die Jagdschloss, wo sie dieses ganze Schloss aufbauen. Du siehst die Belegschaft, wie sie das Bankett eindecken, wie sie die Decken, das ganze Schloss lüften. Alles riesig dargestellt wird. Spielt für die Story null eine Rolle. Wird kurz gezeigt und dann gehen sie wieder weg.
Aber das meine ich.
Aber genau das
ist. In anderen Filmen würde das immer so nochmal so ein paar Extraszenen sein. Die Bediensteten bauen alles auf, machen die Betten, putzen irgendwo durch und so.
Man sieht du würdest, ein krasses Auto.
Oder ein krasses Auto, irgendwie genau. Sowas, du würdest irgendwie sowas in der Richtung sehen oder irgendeiner hat hier irgendwie zwei, drei fette Geldbündel auf dem Tisch oder sonst irgendwas. Nichts davon. Nichts davon. Und das ist meiner Ansicht nach auch eine Stärke der Serie, dass sie halt eben diesen Reichtum, diesen extra large Reichtum, in eben so dezent wie möglich irgendwie vermittelt.
To Bill.
Ja.
Sagt irgendwann mal Kendall so, wenn er rausgeht, dann will er To Bill.
Gibt es noch irgendjemanden, den wir vergessen haben? Ich muss ja sagen, mein heimlicher Liebling von mir ist Stewie. Ich mag Stewie. Das ist der ehemalige Kumpel von Kendall.
Den er am Anfang rein
Genau, den er am Anfang so mit ins Boot holt, damit er zusammen die Firma, dieses Unterstützungspaket
auch sein, wie heißt er, mit dem er dann, der im Rollstuhl landet halt, sein Erzrivale.
Der hat so einen eher weiblich klingenden Namen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr.
Das fand ich auch schön.
Der, dass diese Entscheidung treffen muss. Ja, hat er das jetzt wirklich gesagt gerade?
Ja, und seine Tochter, die dann so dran ist und so weiter. Da fand ich, sind auch sehr schöne Sachen passiert, ja.
Einer aus dem Inner Circle von dieser, von Logan, ich glaube, es ist der PR-Head of oder so, ist es Frank? Der hat die David Beckham-Doku gemacht, also der echte Typ. Ja, fand ich jetzt random. Ja, die jetzt auf Netflix ist, weil der trifft den Präsidenten von Barcelona und das ist das einzige, von Real Madrid, das ist das einzige Mal, dass man ihn sieht und hört.
Peter Friedman, oder was?
Ja, ja, irgendwie so, ja, ja.
Also Frank ist der. Ja.
Wenn du ihn hast, dann zeig
ihn
mir
mal.
Ja.
Nee. Stewie ist der Freund von Kendall. Nee. Frank ist.
Nein, Frank ist aber auch mit dem Kendall in der ersten Staffel.
Genau, mit dem möchte er diesen Putsch durchziehen.
Genau. Ja. Der Roman immer ihn.
Und Frank.
Die hassen sich, ja.
Frank kenne ich noch meiner Ansicht. Also ich hoffe, meine Erinnerung lässt mich nicht im Stich. Aber ich glaube, Frank noch aus The Wire. Da habe ich den zum ersten Mal kennengelernt.
Ach, echt? Und dann dieser andere Typ aus dem Inner Circle?
Das ist der hatte doch mal, Sledgehammer.
Ja, genau, Sledgehammer, ne?
Das ist die CFO, ja.
Die drei finde ich, also auch mit Jerry zusammen, ist auch geil. Die haben auch alle so eine geile Dynamik. Und als sie dann merken, die Kinder sind so ein bisschen raus, wie sie dann selber alle plötzlich Ansprüche stellen. Nö, ich könnte mir das auch vorstellen.
Das finde ich auch schön in der vierten Staffel, wo sie mit Tom da stehen und sagen, ach Tom, du willst auch hier mitreden.
Und dann so die vorher eigentlich nur rumgeschubst würden. Ich meine, Frank wechselt ja dreimal die Seiten gefühlt irgendwie. Und dann plötzlich stellen sie aber auch Ansprüche. Und doch, ganz, das können wir auch.
Auch ganz kurz die Szene, die Folge, wo Roman mit Frank
Fisher
und
Fisher Stevens.
Das ist der
Stevens Fischer.
Ex-Mann von Michelle Pfeiffer oder sogar noch Mann von Michelle Pfeiffer.
Okay.
Okay. Der bei Nummer 5 lebt, also bei Teil 2 mitgespielt hat.
Ah ja. Okay, der Pressedude in der letzten Staffel.
Der ist irgendwie der Pressetyp, ne?
Ja. Der Hund von Kendall wird dann ganz am Ende.
Ja, genau. Der tanzt dann auf einmal in der Beckham-Doku rum. Das fand ich lustig.
Nee, eine Folge noch, wo ich meinte, wo Roman mit im Ausland ist und dann in Geiselhaft genommen wird.
Ja.
Wo dann plötzlich diese Situation ist und dann so, oh Gott, was passiert hier jetzt? Und wo du nicht genau weißt.
Stimmt,
das ist so war random auch so eine weirde Folge. Wo du merkst, so, okay, die sind jetzt fucking geiselhaft so und Roman immer noch so total überspielt und kann nichts ernst nehmen, aber vielleicht muss ich das hier doch gleich ein bisschen ernst nehmen.
Stimmt,
ich weiß
ja
es
auch.
Nicht. Oh, das war auch so schön. Und wie er dann auch so die nächste Folge dann noch so ein bisschen drunter leidet, wo du merkst, so, okay, da ist schon was passiert. Ich glaube, das ist kurz vor der Bootsfolge, das ist Ende zweite Staffel.
Es ist so crazy, wie viel in diesen vier Staffeln passiert.
Ja, das stimmt.
Und ich habe echt das Gefühl, ich kann es nochmal gucken. Also ich habe jetzt die dritte Staffel, muss ich jetzt nochmal gucken. Ich habe die erste und die zweite rewatcht. Die vierte ist ja noch nicht so lange her. Aber ich konnte mich an nichts aus der ersten oder zweiten Staffel erinnern, außer halt an die Hard Facts so. Aber dritte Staffel war schon wieder weg so.
Ja, ich glaube, es sind sehr viele Showdown-Momente, ne? Sehr viele Abstimmungen, sehr viel. So eine dieser ersten Abstimmungen, wo die Kinder sich eigentlich scheinbar einig sind, dann hängt es an Roman, dann zuckt er doch zurück und will nicht gegen seinen Vater stimmen. Also das schaffen sie schon immer wieder, auch vielleicht der Story trotz, dass man immer wieder in diese Situation kommt, okay, wenn jetzt diese Abstimmung, da geht es jetzt um alles, bei dieser Presse-Dings muss jetzt alles passieren. Also das schaffen sie schon sehr gut.
Schon mega schade.
Ich finde es immer lustig, dass bei jeglichem Dialog in dieser Serie wird nie offen geredet. Jeder hat immer Hintergedanken und jeder sagt das, was er denkt, was ihn an das Ziel führt, was er eigentlich möchte, was aber nie klar ausgesprochen wird. Also du bist immer so ein bisschen hinterher, okay, was ist jetzt wirklich eigentlich seine Agenda? Mhm. Und das macht es manchmal auch ein bisschen anstrengend, aber macht es halt auch so geil.
Weil es ja auch niemand ja richtig committen will. Weil jeder ja Angst hat, dass wenn er mal irgendwie ernsthaft zu irgendetwas steht oder mal wirklich ernsthafte Gefühle, sag ich mal, präsentiert, dass man das, sag ich mal, als Waffe gegen ihn benutzt oder ihn dann irgendwie lächerlich macht oder sonst irgendwas. Also man lebt ja in einer Welt der permanenten Angst, irgendwie bloßgestellt, beleidigt oder irgendwie niedergemacht zu werden, wenn man halt irgendwie mal so ein bisschen seine Gefühle nach außen trägt. So.
Wie bei Rocket Beans.
Ich muss mich übrigens korrigieren, ich habe Peter Friedman nicht bei The Wire gesehen, sondern bei Law and Order.
Okay,
es tut mir leid, es war eine Verwechslung, aber ich habe
nicht die beste Serie aller Zeiten mit The Wire verwechselt.
Ich muss dazu sagen, dass ich ihn sehr, sehr oft gesehen habe in einem Film namens Das siebte Zeichen. Den finden viele Leute nicht so geil, aber da war eine zentrale Rolle und den Film habe ich sehr, sehr oft gesehen und da hat sich das Gesicht so für mich eingebrannt. Ja, so, liebe Leute, oh Mann, wir sind bei knapp 1,45. Ich glaube, an dieser Stelle gibt es noch irgendetwas, was ihr dazu sagen wollt. Sagt ihr uneingeschränkte Empfehlung oder nur spezielle Empfehlung? Also ich glaube, man kann das nicht so wirklich jedem aufs Ohr legen oder auf die Nase binden.
Es ist
oder
nicht für jeden was.
Man auf muss, die Netzhaut zimmern.
Man muss schon Bock drauf haben, man muss diese Art mögen. Es ist nicht einfach uneingeschränkt.
Ich fand das so cool, Johanna hat neulich mal den Begriff Boys-Serie benutzt und das ist es nicht.
Finde ich auch nicht.
Weil sie hat gemeint, Sopranos ist eine Boys-Serie und das verstehe ich.
Ja, kann ich. Obwohl, ich habe alle Staffeln mit meiner Frau zusammen gesehen.
Heißt ja nicht, dass Frauen sich das nicht auch angucken
ja,
können.
Aber
oder
ja, aber genauso drin
können,
wie ich so. Ja. Also ja. Das konnte ich da nicht so als Boys-Serie rein wahrnehmen, aber ich verstehe den Punkt.
Und das,
also,
das ist nicht, und das ist irgendwie so diese neue, moderne Art von Serien, und das finde ich irgendwie, also ich finde es mega. Also für seine Zeit ist es auf jeden Fall so ein Machtwerk.
Ich glaube, wenn das deutlich viel, viel, viel früher erschienen wäre, dann hätte das auch so diesen Charakter, den Dallas oder Denver Clan jahrelang im deutschen Fernsehen gehabt hätte. Also stellt euch das mal als Mittwoch- oder Dienstagabendserie um 20.15 Uhr oder 21.15 Uhr vor, die im Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt wird. So, ne? Also das fände ich schon, das ist so ein modernes Dallas, modernes Familiendrama, irgendwie, was du schon aufgrund der Größe und des Aufwandes, sag ich mal, echt dem gesamten Abendprogramm oder den gesamten Abendzuschauern präsentieren kannst.
Nee, jetzt Dallas und Denver klar nicht zu nahe treten, ich habe es nie gesehen, aber war das dann nicht schon eher so ein, wir zelebrieren, wie reich wir sind, und ist es nicht den Reichen und Schönen zuschauen, wohingegen Succession das Ganze schon eher dekonstruiert?
Ich bringe jetzt nochmal einen krassen Spoiler raus. Bei Denver Clan wurden sie am Ende alle über den Haufen geballert. Aber Dynasty hieß es auf Deutsch, hieß es ja im Original. Nein, also ich meine, ja, ich gebe dir recht, das war natürlich ein bisschen mehr dieses, ja, fast schon Seifenoper-artige, ne, in der Welt der Reichen und so weiter. Aber man hat da natürlich einen Einblick in die Welt der Reichen bekommen, den man so vorher noch nicht hatte. Ja, genauso wie wir halt in Königshäuser bei The Crown oder Downton Abbey oder beziehungsweise also in den Adel irgendwie da Einblicke haben, die man vorher noch nicht so hatte. So, ne? Und Succession ist meiner Ansicht nach halt auch so diesen Einblick in eine Welt, in die man bislang nie so wirklich reinblicken konnte.
Ja, aber es ist anstrengender. Denver Clan und so weiter, deswegen.
Das ist gefälliger, da gebe ich dir vollkommen recht.
Das ist vollkommen gefälliger, und das ist auch der Grund, weshalb man es nicht jedem empfehlen kann, weil Succession musst du schon ein bisschen arbeiten, du musst schon ein bisschen leidensfähig sein, du musst auch ein bisschen aufpassen und mitdenken. Das kannst du nicht mal eben, das ist keine Feierabendserie, nee. Ach, ich guck mal eben noch ein bisschen was.
Aber
das ist schon, ja, aber, da musst du involviert sein.
Aber das Ding ist ja, also es gab ja die Kontroverse, ne, als dann irgendwie die letzte Folge von Staffel 4 ausgestrahlt worden ist, und auf Twitter ging es ja eigentlich ab, und dann kam Stephen King, der gesagt hat, nö, es gibt auch eine Menge Leute, die haben sich einen Scheißdreck darum gekümmert. So, ja. Und ich finde, beide haben einen Punkt, aber es spricht eigentlich dafür, dass diese Serie einen gewissen Status hat, den man meiner Ansicht nach im Abendprogramm, also mit so einer Abendprogramm-Serie vergleichen könnte oder kann.
Ja klar, es ist kein Under the Dome, das ist natürlich klar.
für mich ist es, oder der Nebel.
Der Nebel, also für mich ist es die beste Dramaserie der letzten 10 Jahre. Und das ist erstmal nicht mehr als ein leeres Zitat von mir. Aber also ich finde es schon, es hat ein Super Bowl of Characters. Es hat so viele interessante Charaktere, die auch alle mit Vollgas dir um die Ohren gescheppert werden. Und dann schafft sie das, was finde ich nicht so leicht ist, nämlich wirklich mehr oder weniger auf dem Zenit auch aufzuhören.
Ja.
Nach 4 Staffeln.
Ja, ja. Das stimmt. Ja.
Gott sei Dank. Ja. Also ich bräuchte jetzt auch keine weitere Staffel. Nee. Es ist alles gesagt, es ist alles erzählt.
Ein Spin-off über Romans Jugend?
Ja, aber das. Also, ey.
Ja, dann wär's wie bei Dallas. Patrick Duffy, Spin-off. Ja.
Ey, ich sag mal so: Zum Thema Spin-off hatten wir schon eine geile Serie. Also haben wir gesehen, es geht geil mit Better Call Saul. So, und deswegen, Succession und Better Call Saul sehe ich auf jeden Fall noch in diesen Premium-Serien.
Ja,
drin.
Ja, ja.
So, ja.
Auf jeden Fall, und das ist halt auch cool, dass es da eigentlich so heutzutage sowas gibt, was da.
Ich würde Succession auch in einem Atemzug mit The Wire und Sopranos und so weiter mitnehmen. Das ist so eine dieser Serien, die, wenn du dich für dieses Medium interessierst, kannst du die auch in 10, 20 Jahren noch gucken. Das ist auf jeden Fall eins dieser Dinge, die man sich angucken kann.
Aber wie halt eben bei all diesen Serien, wenn du keinen Bock hast auf einen Lehrer, der Drogen herstellt, weil er halt irgendwie krebskrank ist, oder wenn du keinen Bock hast auf einen Mafia-Paten, der zum Psychiater geht, weil er halt mit seinem Job und seiner Familie nicht klarkommt, wenn du keinen Bock hast auf Polizeiarbeit, die auch darum besteht, dass man halt stundenlang im Auto sitzt und irgendwelche Leute abhört oder sich in der Küche begibt und nicht mehr als 85 Mal Fuck sagt, ja, dann ist das halt nicht dein Ding. So, ne?
Ja,
also das ist dann halt einfach, es ist schon spezieller. Aber ich finde, die Serie hat einen guten Gesellschaftsabriss, also Succession jetzt, hat wirklich ein gutes Gesellschaftsbild irgendwie gezeigt, dass einmal so ein bisschen auch klar macht, wie die Scheiße von oben nach unten fließt. Ja, also wenn ihr versteht, was ich meine.
Ja.
Dass Entscheidungen, die da getroffen werden, die nicht so viele mitbekommen, plötzlich zu Entscheidungen werden, die alle mitbekommen. Ja, und die plötzlich auch alle betreffen. So, ja, oder viele betreffen. Aber diesen Einblick, finde ich, das hat schon Potenzial, mehrere Leute zu begeistern. Aber es ist natürlich auch eine Serie, in der es darum geht, dass immer wieder Leute in einem Raum sitzen und miteinander labern und sich gegenseitig beleiden.
Das wiederum ist wie der Bada Binge Podcast.
Halt's Maul! Fuck off! Gut, ich würde sagen, wir ziehen an dieser Stelle endlich mal einen Schlussstrich. Ich bedanke.
Ja. Ja, wirklich.
Möchtest du noch was sagen?
Nein. Also wirklich, wir kriegen einen Riesenärger.
Ja. Gut, aber es kommt ja auch nicht alle Tage so eine Serie. Das müssen wir jetzt auch mal nochmal sagen. Stimmt, ja. Die goldenen Zeitalter sind ja nun mal halt nicht mehr ganz so golden. Es schimmert nicht alles mehr so glänzend wie früher. Und dementsprechend ist es doch schön, wenn es dann nochmal so eine Serie gibt, wo man sagt, ey, das gehört mit zu der Speerspitze dazu oder zumindest zu unserer persönlichen Speerspitze. Ja. Vielleicht seht ihr das anders, vielleicht seht ihr es absolut genauso. Lasst es uns gerne wissen, folgt uns auch gerne allen sozialen Media-Plattformen, die es so gibt, beziehungsweise allen Podcast-Plattformen, die Podcasts anbieten. Dort findet ihr uns bei Spotify oder Apple zum Beispiel, kann man uns auch kommentieren, beziehungsweise kann man auch sein Feedback geben. Wir freuen uns natürlich auch über Forumsbeiträge und so weiter und so fort. Und ansonsten bedanke ich mich bei Andreas, Matthias und Leo für die schöne Runde hier und ich bin froh, dass wir dieses Thema jetzt endlich mal auch abhaken konnten und ich hoffe halt recht würdevoll. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Bada Binge. Der Serienpodcast.